The Game Mechanics, ein Podcast über Spielmechaniken und alles drumherum. Mit Marcel André Casasola-Merkle und Andrea Sujica.
Willkommen zu einer neuen Folge The Game Mechanics, wo zwei erfahrene Game Designer über Spielmechaniken, Gameplay und alles drumherum sprechen. Mein Name ist Andreas und mit mir ist
Marcel. Hallo.
Hallo Marcel. Heute reden wir über ein spannendes Thema, wo ich jetzt schon vorneweg sagen muss, die Recherche hat mich ein bisschen mehr gekostet, als ich gedacht habe, weil das ein Thema ist, wo ich gar nicht so richtig tief drin stecke. Aber auf der anderen Seite hat mir das super viele Erkenntnisse gegeben.
Ja, wir sind ja auch ein bisschen Forscher hier. Es wäre ja total schade, wenn wir vorher schon wüssten, was am Ende rauskommt. Insofern passt es ganz gut. Das Thema ist, darf ich es verraten?
Ja, sag mal.
Cutscenes und Interaktion.
Okay, so, du hast nämlich mir vor einiger Zeit von einem Spiel erzählt, was dich am Anfang direkt genervt hat, wegen einer Cutscene, die nicht interaktiv ist. Erzähl doch mal was dazu.
Es geht um Stray. Stellen wir uns vor, so eine brutalistische Betonstruktur, ein riesiger, wie so ein Staudamm. Wir haben eine Szene, wo der Regen runterfällt, Gewitter, es ist irgendwie schaurig, aber alles ist mit Gras und Blumen und Pflanzen überwachsen. Also man merkt, wir sind in der Postapokalypse, wie bei fast jedem Spiel.
Was ist denn das überhaupt für ein Spiel, bevor du direkt in die Cutscenes einsteigst?
Ja, genau, das ist gar nicht unbedingt eine Cutscene, sondern es ist der Anfang. Das ist ein Action-Adventure. Irgendwie sind alle Spiele ja heutzutage Action-Adventures. Der Twist an der ganzen Sache ist, wir spielen eine Katze. Und zwar eine kleine, orangene Katze. Man sagt ja immer, dass orangene Katzen ein bisschen besonders wild sind. Ich kann das nicht bestätigen. Ich habe keine eigenen, aber das ist das Ding, mit dem wir einsteigen. Und diese Katze schaut auf diese Szenerie, diesen langen, ich sag jetzt mal Staudamm, es ist kein Staudamm, aber das muss ich jetzt auch nicht weiter verraten, entlang. Und mit ihrer Katzenfamilie hat sie Unterschlupf gefunden unter so einem Vorsprung. Und am Anfang sehen wir eben diese eine Katze mit den anderen drei Familienmitgliedern. Und du kannst sie gleich am Anfang auch bewegen.
Also das heißt, das ist keine Cutscene, sondern das Spiel startet und ich kann die Katze steuern?
Genau, also ich habe eine ganz kurze, wo ich diesen Regen sehe und Donner und den Mond. Und dann kann ich gleich die Katze steuern. Also ich werde sofort
Okay, das heißt, die Kamera geht quasi direkt zu der Katze über oder sehe ich das schon die ganze Zeit aus der Spielerkamera?
Genau, also wir sind Third Person, die Katze, Schulterblick von der Katze, das finde ich ganz lustig eigentlich. Das kennt man ja sonst nicht.
Nein, ist das also, Schulterblick?
Nein, nicht wirklich. Also man sieht die Katze von hinten.
Und die haben schon Schultern.
Ja, genau. Aber normalerweise so bei Third-Person-Spielen ist man, glaube ich, näher dran. Ich weiß es auch nicht.
Ja, okay.
Aber man sieht die ganze Katze und du kannst sie gleich bewegen und deine Umgebung explorieren. Finde ich ganz schön, weil darum geht es auch in dem Spiel. Es ist schon sehr explorativ, das Ganze. Im Grunde ein Action-Adventure.
Aber das heißt, es ist ein relativ, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt nochmal unterbreche, aber das heißt, es ist ein relativ kleiner Bereich.
Genau, also wir befinden uns auf einem winzigen Vorsprung. Ich kann da eigentlich nur einmal im Kreis laufen und ich kann zu den anderen Katzen hinlaufen. Die kriegen dann so einen Prompt. Wenn ich den drücke, dann habe ich eine Interaktion mit der einzelnen Katze. Also mit der einen spiele ich, an die andere kuschle ich mich an und so weiter. Wenn ich alle drei.
Mit Prompt meinst du, da kommt halt so ein Icon, was ich drücken
genau,
muss.
Genau, ich kriege ein Icon. Also du Prompt ist immer, wenn du im Bildschirm siehst, welches Icon du drücken sollst auf dem Controller oder auf der Tastatur. So, und dann drücke ich das und dann habe ich eine kleine Interaktion, das ist ganz nett. Und wenn ich alle drei Katzen abgefrühstückt habe, dann legen die sich auf so eine Pappe drauf und kuscheln sich ganz eng aneinander und dann kann ich mich da dazulegen. Das ist sozusagen mein Einstieg, um zu zeigen, ich gehöre zu dieser Katzenfamilie dazu, das sind meine Vertrauten und so eine Verbindung auch zu denen aufzubauen.
Das heißt, die Interaktion, wenn du jetzt sagst Interaktion, das klingt so abstrakt, aber das sind dann sowas, ich kuschel mich an die dran und die
genau, das sind gescriptete Szenen, die alle sehr katzig sein sollen. Genau.
Die was sein sollen?
Also das ganze Spiel, also alle, die von dem Spiel gehört haben, wissen, das ist das Katzenspiel. Also die Entwickler, die heißen Blue 12 Studio, gepublished von Annapurna Interactive. Die haben sehr viel Wert drauf gelegt, dass das Katzengefühl sehr stark rüberkommt. Also, dass die Katzen sich in dem Spiel katzig bewegen, dass sie auch Dinge tun, die Katzen tun, also zum Beispiel an Bäumen kratzen oder an Teppichen. Du kannst miauen in dem Spiel. Immer wenn du einen Sprung machst, das ist ganz interessant, dann der Sprung gelingt immer, weil Katzen sind so toll beim Springen, die machen keinen falschen Sprung. Deswegen ist das Springen auch eingeschränkt, wie du es machst. Nämlich du kriegst da auch immer nur einen Prompt, wo du drauf springen kannst. Also wenn du zum Beispiel an einem Vorsprung entlangläufst, dann kommt so ein kleiner Kreis, wo dann steht, drücke diese Taste. Und wenn du die drückst, dann kannst du da hochhüpfen. Darf man sich aber nicht so vorstellen, dass es total eingeschränkt ist, wo du hoch kannst, sondern dieser kleine Punkt wandert eigentlich immer dann auf dem Vorsprung mit, wenn ich dann entlang laufe. Aber das ganze Spiel will dir zeigen, okay, Katzen wissen schon, was sie tun, die können sich super gut in der Welt bewegen und sind da auch sicher.
Eine kurze Abschweifung. Ich mache ja viel auch beruflich mit Animationen, prozeduralen Animationen und habe auch schon was mit Tieren gemacht. Es ist gar nicht so trivial, einen Vierbeiner vernünftig zu animieren in so einer Spielewelt interaktiv, dass die Füße alle auf dem richtigen Boden stehen und so weiter. Und ich fand's, das war das, weswegen es bei mir auch noch ganz, es steht ganz weit oben bei mir auf der Spieleliste, nicht nur, weil es halt auch so einen tollen Ruf hat, auch so emotional sein soll, sondern halt auch einfach, weil es technisch toll umgesetzt ist. Also diese Szene, die du am Anfang siehst, die habe ich tatsächlich gespielt. Ich kann nicht sagen, ich habe es gar nicht gespielt, aber ich habe nur den Anfang gespielt und dieser Anfang, das fühlt sich schon sehr, sehr cool an. Also was sie erreichen damit, ist innerhalb von kürzester Zeit, und wenn wir jetzt gleich über Cutscenes und Interaktivität reden, dadurch, dass ich das alles selber mache, habe ich halt schon echt einen coolen Bezug zu diesen anderen Katzen um mich drumherum und habe halt dieses Gefühl, dazu zu gehören. Das haben sie super gut gemacht.
Vor allem, ich habe schon das Gefühl, sie haben es sehr gut rübergebracht, dass ich mich katzig fühle, katzig bewege. Ganz komisch ist, in den ersten paar Sekunden des Spiels ist der Rennen-Button ausgeschaltet und es fühlt sich einfach falsch an, weil als Katze, da will ich mich auch schnell bewegen können. Das kommt dann gleich dazu. Und das Spiel beginnt eigentlich mit so einem Tutorial-Level. Das ist so eine Schlucht, links und rechts eben diese riesigen Betonwände. Und wir, am nächsten Tag ist das Gewitter vorbei und wir gehen auf Entdeckungsreise mit unserer Katzenfamilie. Und im Grunde ist das Tutorial, da lerne ich erstmal die Interaktionen, wie springe ich, wie kratze ich, wie miaue ich und kann eben auch mit den anderen Katzenmitgliedern dann interagieren. Und das ist wirklich eine ganz schöne Sequenz, weil ich mich natürlich in eine Katze erstmal so reinfühlen muss und dass die interaktiv ist, finde ich auch wichtig.
Das ist super. Ich liebe dieses Gespräch jetzt schon. Und hast jetzt das Gefühl, du bist eine Katze.
Genau. Ich habe das Gefühl, ich bin eine Katze und ich fühle mich katzig. Und ich habe meine Katzenfamilie um mich rum. Ich kann die anmiauen. Es kommt dann auch gleich eine Pfütze, da kann ich dann draus trinken. Es kommt ein Baum, da kann ich dran kratzen und so weiter. Und ich merke schon, das hat keine großen Auswirkungen, dass ich das tue. Aber es gehört einfach dazu, weil ich bin halt eine Katze. So, und dann schreitet dieses Tutorial voran. Ich habe meine Controls gelernt und plötzlich sind da so Rohre über diesem Abgrund und der Schlucht und da kann ich dann draufspringen und drüber gehen und ich merke, okay, das ist alles ziemlich sicher. Ich bin gewandt und behende und fühle mich sehr katzig. Und dann kommt eine Stelle, wo die erste Cutscene kommt in der Hinsicht. Und über die möchte ich gleich sprechen.
Also bisher, wenn ich das richtig sehe, war als erste Cutscene nur diese Exposition, die ihr kurz erklärt, du bist hier eine Katze, du bist hier in der Ecke. Dann kam der Teil, wo du halt kurz die Grundcontrols gelernt hast und auch noch mehr Interaktion hast, damit du dich, wie du sagst, katzig fühlst. Ich finde, das ist ein super Begriff. Und jetzt kommt quasi der Teil, über den du dich aufregst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aufregen nicht, aber ich dachte mir, was für eine vergebene Chance. Also du hüpfst auf ein Rohr drauf, wie du es halt eben jetzt schon gelernt hast und gewohnt bist und plötzlich schaltet das Spiel um und es ist eine Cutscene. Und zwar siehst du deine ganze Katzenfamilie vor dir auf dieses Rohr hüpfen und dann ist da so ein Abstand und dann musst du über den Abgrund auf die andere Seite. So, und das Rohr macht bei jeder Katze, die darüber hüpft, so ein nicht so gutes Rohrgeräusch. Also, das ist alt, das ist rostig, das ist Blech, es verbiegt sich, nicht gut. Und als letztes bist du dran und hüpfst dann als Katze rüber und das Rohr verbiegt sich und du erreichst nicht mehr das Ende, du fällst in den Abgrund, aber puh, ein Glück, es gibt so eine Schräge, auf der du aufkommst, also du wirst nicht gleich ganz runterfallen und dann schlitterst du diese Schräge entlang bis zum Rand, kannst dich gerade noch mit deinen Krallen festhalten und hältst dich kurz an dem am Rand fest und schaust noch zu deinen anderen Kompagnons hoch, aber dann kannst du dich nicht halten und fällst in den Abgrund.
Aber das ist eine Cutscene jetzt, das machst du nicht selber. Also von dem Moment an, wo du runterfällst, ist es eine Cutscene.
Genau, ich sag die ganze Zeit, du machst es. Nein, du machst es überhaupt nicht. Du schaust zu, wie eine Cutscene abläuft, wo das passiert. Mhm. Dann gibt's kurz Schwarzblende, dann wieder Aufblende. Du bist irgendwo, es ist düster, ganz am Ende dieser Schlucht, in der du bist. Alles ist ein riesiger Müllberg, auf dem du zu liegen kommst. Und du stehst auf und du hörst, wie die anderen Katzen jämmerlich nach dir rufen. Und du versuchst hochzugehen, versuchst dich zu bewegen. Das ist jetzt wieder interaktiv, aber du schaffst es nicht. Du brichst zusammen, weil du verletzt bist oder so. Nochmal Cut, Zeit vergeht. Dann wachst du auf und dann beginnt eigentlich das echte Spiel. Du bist getrennt von deiner Familie. Das ist das auslösende Event im Spiel. Das bringt die ganze Motivation in Bewegung. Das ist dein Ziel, mit deiner Katzenfamilie wieder zusammenzukommen. Mhm. So. Alles funktioniert, alles gut, es wird mir erzählt, ich verstehe auch, okay, das ist mein Ziel. Ich hatte kurze Interaktionen mit den Katzen, also die Motivation kommt schon bei mir an, aber ich habe mir gedacht, warum zum Teufel ist das nicht eine interaktive Sequenz? Warum muss ich das als Cutscene erzählen? Und zwar, das Spiel bringt mir im Tutorial alle Elemente bei, die ich eigentlich brauche, um diese Cutscene interaktiv zu gestalten. Und macht's dann nicht. Und da möchte ich dich fragen, warum macht es dieses Spiel nicht? Ich habe sogar an diesem Baum gekratzt mit beiden meinen Klauen. Das ist genau das Gleiche, was ich mache, um mich dann noch festzuhalten an dieser Schräge. Ich darf es aber nicht spielen, sondern es wird mir einfach bloß gezeigt.
Wie, kannst du mal kurz die Kamera beschreiben in dem Moment?
Also die Kamera ist ziemlich frontal nach unten, wie ich an diesem an dieser Schräge hänge. Ich schaue eigentlich mitten, die Katze schaut mitten in die Kamera rein und versucht halt, sich da noch festzuhalten. Mhm. Genau. Warum plädiere ich dafür oder warum hat es mich denn genervt? Ich glaube, gerade das auslösende Event ist halt gut, wenn SpielerInnen da selbst investiert sind. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe das gemacht. Ich bin sozusagen dran schuld, dass ich getrennt bin von meiner Katzenfamilie. Denn wenn ich jetzt diese Kratzbewegung gemacht hätte mit dem Controller, dann hätte man mir einfach, solange ich diese Kratzbewegung mache, kann ich mich noch festhalten. Und sobald ich loslasse, falle ich dann halt ganz runter und bin getrennt. Dann hätte ich so eine Verbindung aufgebaut. Das habe ich jetzt getan. Ich habe aufgegeben und ich bin derjenige, der schuld dran ist, dass wir getrennt sind. Ich will da zurück. Also ich glaube, diese Sache ein bisschen mehr persönlich aufzuladen, hilft halt sehr für die Motivation im Spiel.
Ja, eigentlich müssen wir das ein bisschen weiter aufziehen und müssen wir über Cutscenes allgemein reden. Weil hier haben wir ja so einen Fall, der ist ja schon richtig grenzwertig zwischen, was ist jetzt Gameplay und was ist eigentlich überhaupt eine Cutscene? Es gibt ja verschiedene Arten von Cutscenes, auch von interaktiven Cutscenes oder verschiedene Gründe, warum es Cutscenes gibt. Und jetzt reden wir über ein Spiel von, hast du das Jahr gesagt?
2022, also noch relativ neu. Genau. Da gibt es jetzt keine technologischen Probleme in der Hinsicht. Natürlich ist es einfacher zu sagen, ich baue das als Cutscene, weil ich will was Komplizierteres erklären, das Timing muss stimmen und so weiter und so fort. Also das ist ja ein Impuls, den man haben kann und warum man sagt, okay, mir ist lieber, das als Cutscene zu machen, dann kann ich alles kontrollieren.
Okay, bevor wir vielleicht einsteigen und über Cutscenes ein bisschen zu reden, wann glaubst du denn, ist es besser, eine interaktive und wann eine, sagen wir mal, linearere Cutscene zu machen?
Ich würde sagen, es gibt ja dieses grundlegende Ding von Show, Don't Tell. Also zeig, was passiert und erzähl es nicht. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, und Heinz fühlte sich ganz traurig und dann habe ich das erzählt. Ich kann es aber auch zeigen, indem ich Heinz das Gesicht von Heinz zeige und man kann ihm die Trauer ablesen. Ist schon mal besser. Und ich glaube halt, dass wir in Spielen noch mal eine Ebene höher geben, nämlich Tell, Show und Make. Also mach es selber. Drück es selber aus. Und deswegen, ich glaube, eine gute Faustregel erstmal ist, wenn ich es ausdrücken kann interaktiv, dann ist es eigentlich besser als eine Cutscene. Also das ist aber super allgemein jetzt gesprochen, wann man Cutscenes einsetzen muss. Und da müssen wir jetzt nochmal tiefer einsteigen.
Ja, dafür würde ich gerne eigentlich nochmal über Cutscenes allgemeiner reden. Nämlich, also als du mit dem Thema kamst und ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich ein paar Sachen festgestellt. Nämlich erstens, ich habe mich damit noch gar nicht so richtig bewusst auseinandergesetzt, nur sehr indirekt. Da komme ich auch nachher ein bisschen zu, wenn wir über unsere eigenen Spiele reden. Aber ich habe mich noch nie wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich habe halt zum Beispiel ein ganz komisches Gefühl zu Cutscenes. Ich mag persönlich Cutscenes in der Regel nicht. Also ich bin tatsächlich jemand, wenn ich ein Spiel spiele und da ist eine Cutscene, vor allen Dingen, wenn die lange ist, ich empfinde das fast als störend, in vielen Fällen. Außer sie ist richtig, richtig cool. So, und jetzt musste ich das mal auseinanderklamüsern. Und für mich haben sich mehrere Gründe ergeben, warum man überhaupt aktiv eine Cutscene einbauen möchte, aus Designsicht. Und eigentlich sind es vier Sachen, die mir so jetzt aufgefallen sind. Das eine ist, ich will halt eine Geschichte erzählen und das ist halt das einzige Mittel, mit dem ich vielleicht auch ein bisschen komplexere Sachen erzählen kann, die halt vielleicht nicht interaktiv sind. Das ist der eine Punkt. Ich nenne die mal kurz alle vier. Vielleicht können wir über alle vier ein bisschen reden. Der zweite ist, einen Kontext zu geben. Nämlich einen Kontext, den das Spiel selber aus seiner Spielgrafik, aus seiner Spielinteraktion nicht geben kann. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Punkt, der gerade in älteren Spielen super wichtig ist. Also für mich sind Cutscenes, ich will das Fazit nicht vorne wegnehmen, aber für mich sind Cutscenes tatsächlich, kommen sehr aus der Vergangenheit. Und hier sieht man, wenn ich halt nicht die grafischen Mittel habe oder überhaupt nicht die technischen Mittel habe, was zu erzählen, weil das Spiel so simpel ist, machen wir es mal super extrem, so ein ganz altes Spiel wie, weiß ich nicht, wie ein Pac-Man. Selbst ein Pac-Man hat eine Art Cutscene, wenn man so will. Also den Kontext zu setzen, wer bin ich denn, was mache ich denn da, was ist denn das für eine Welt, ist halt in einer Cutscene häufig, früher war es halt, glaube ich, eine der wenigen Möglichkeiten, es überhaupt zu machen. Und also Geschichte erzählen, Kontext. Und der dritte wäre eine Belohnung. Also es gibt viele Cutscenes, die ich in der Vergangenheit als massive Belohnung angesehen habe. Und der vierte Grund, und das ist der einzige, den ich so richtig gut finde, ist, dem Spieler die Kontrolle zu nehmen. Also ziemlich bewusst zu sagen, du bist jetzt hilflos, du kannst jetzt hier nichts machen.
Oh, das wird sehr spannend, weil da werde ich auch noch mal bei interaktiven Sachen draufkommen. Aber machen wir dann gleich.
Ja, genau, okay. Und diese vier fände ich ganz gut, wenn wir die mal betrachten. Für einige davon muss ich ein paar Beispiele herbeiholen, um das zu erklären. Aber wir bleiben mal in diesem großen Ganzen. Was sind Cutscenes, warum machen wir das? Hast du noch?
Da habe ich eine Frage an dich. Und ich habe das Gefühl, früher in den 80er, 90er Jahren, da waren Cutscenes, glaube ich, so sehr kodifiziert. Wann macht man eine Cutscene? Das ist einfach so, es gibt da eine Cutscene und an anderen Stellen gibt es halt keine Cutscene. Also ich habe mal gehört, dass die Cutscenes entstanden sind durch Maniac Mansion, als Ron Gilbert zum ersten Mal, also Maniac Mansion ist so ein ganz altes Grafik-Adventure, wo man durch so ein Haus mit Teenagern läuft. Und Ron Gilbert hat da Cutscenes eingeführt, um die Story voranzutreiben. Und das war super cool, weil du läufst durch dieses spooky Haus und dann schneidest du weg woanders hin, wo der verrückte Professor gerade seine Pläne erzählt, oder du schneidest woanders hin, wo du dann siehst, oh Gott, seine verrückte Frau will jetzt irgendwas tun und läuft durchs Haus, oder der Sohn läuft durchs Haus jetzt gleich. Also es war, um so Kontext zu setzen natürlich und zu zeigen, hier ist noch mehr als das, was du eigentlich gerade bloß siehst. Und dann gab es diese anderen Cutscenes, also weil ich ja von Kodifizierung gesprochen habe, die sehr in diese Belohnung reintappen, so als Belohnung, ich starte das Spiel mit einer unglaublich aufwendig gerenderten Cutscene, weil mein Spiel einfach eine Scheißgrafik hat, ja. So gefühlt. Aber genau, das bloß mal hier als Einstieg, und jetzt kannst du mal mit deinen Beispielen kommen.
Ja, also ich komme immer wieder auf diese vier Dinger zurück, wo ich die dann einsortieren kann. Ne? Also Geschichte erzählen, Kontext geben, Belohnung oder bewusst dem Spiel die Kontrolle nehmen. Und wenn wir mal anfangen mit dem Kontext geben, da habe ich drüber nachgedacht, was ist das, was mir total geholfen hat beim Kontext. Ich habe vor kurzem auch, es ist interessanterweise das viele ältere Spiele, die ich als Beispiel habe. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass es halt eine Hochzeit dieser Cutscenes gab, aufgrund von technischer Limitation. Und der Kontext geben, mein Beispiel ist Fallout. Fallout hat eine Start-Cutscene, die wirklich explizit und sehr, sehr gut den Kontext zeigt.
Redest du von Fallout 1 oder?
Genau, Fallout 1. Fallout 1, Rollenspiel von 1997, damals von Interplay, heutzutage gehört es zu Bethesda, ist ja eine Reihe, die bis heute aktiv gemacht wird. Gab es ja auch gerade eine Serie zu bei Amazon. Das spielt in einer postnuklearen Zukunft, aber die Technologie ist so Sci-Fi-Vibes der amerikanischen 50er, wie die sich die Zukunft vorgestellt haben, also vor der Erfindung von Computerchips. Und die Cutscene läuft halt so ab, dass man in einem, also du startest das Spiel und das Erste, was du halt siehst, ist halt ein Röhrenfernseher, der in so einem zerstörten, vom Krieg zerstörten Hochhaus steht. Da läuft eine Art Doku und die erklärt, was da in der Welt passiert ist. Das läuft so Grammophonmusik und es kommt dieser berühmte Satz, den man ja häufig danach gehört hat, War never changes, also Krieg ändert sich nie. Und nach dieser Doku, die witzigerweise auch als so eine Art Pre-Credits hat, wo die Entwickler sich nennen, da läuft halt auch Werbung und da werden diese Walls vorgestellt, also man ist halt in einem dieser in diesen Atombunkern und die werden halt vorgestellt da und dann wird danach kommt eine Erklärung, wer du bist und warum du jetzt aus diesem Vault raus musst und nach so einem Wasserchip suchen musst, der dafür da ist, dass die Wasseraufbereitung in diesem Vault funktioniert. Und dann wirst du rausgeschmissen und das Spiel selber ist halt, ich gehe jetzt gar nicht auf das Spiel selber so sehr ein, es ist halt doch sehr klassisches Rollenspiel, es hat ein paar coole Sachen, aber das ist gar nicht der Punkt. Das Spiel hat eine top-down isometrische Kamera und es wäre einfach sau schwer gewesen, diesen gesamten Kontext, der sehr, sehr kondensiert und sehr schön in diesem Intro ist, zu geben. Das heißt, es hat mir diesen Kontext gegeben, dass ich direkt halt in dieser Welt sozusagen bin und die Lücken fülle, die das Spiel auch aus technischen Gründen selber nicht füllen konnte. Ne, das heißt, ich habe halt, wenn du dann irgendwelche Dinge siehst, dann hast du dir die halt im Kontext dessen, was dieses Anfangsvideo dir gezeigt hat, selber vorgestellt. Und das ist, glaube ich, ein Grund gewesen, warum es dieses Kontext geben, was auch bis heute noch ein guter Grund ist, finde ich, für eine Cutscene. Aber früher war das halt schwierig mit den technischen Limitationen, die das hatte.
Das war ja ganz lustig, dass früher sozusagen die Cover schon genau das gemacht haben, nämlich viel bessere, also du hast gar keine Screenshots gesehen, sondern die haben versucht dann, dich in so eine Welt reinzubringen, indem sie ein Bild gemalt haben, was technisch viel besser war als das Spiel selber. Und die Cutscenes sind sozusagen das Gleiche in 3D und Live-Action. Nicht 3D muss ja nicht sein, kannst du ja auch mit 2D malen.
Ja, genau. Heutzutage finde ich aber, kann man ganz viel Kontext spielen. Also ja, ne, die Grafiken sind soweit, die technologischen Dinge sind soweit. Ich kann die Welten relativ vollstopfen. Ich muss gar nicht mehr eine Cutscene starten. Ich kann, wie du schon jetzt gerade bei Stray hattest, es startet ja, ohne jetzt eine Cutscene zu zeigen, wo jetzt die Katzen und in welcher Welt bist du da und wer bist du, gezeigt wird, sondern der Kontext wird dadurch gesetzt, dass du selber durch die Gegend läufst und mit den anderen Katzen interagierst. Deswegen glaube ich, dieses Kontextgeben ist halt einfach in den seltenen Fällen noch da. Und es hat noch einen anderen Grund, da kommen wir vielleicht nachher drüber, wenn wir ein bisschen darüber reden, was eigentlich die Konsequenzen von diesen Dingen sind. Ich nehme es mal kurz vorweg. Es wird halt schnell teuer. Also diese Art von Kontext wird schnell teuer zu produzieren. Du brauchst halt, ne, es ist halt, damals war das halt ein komplett eigenes Team, vielleicht sogar ein externes Team, da wurde ein Skript für geschrieben, das ist ja quasi ein Video, was produziert wird, was komplett unabhängig, im schlimmsten Fall komplett unabhängig von der eigentlichen Spielegrafik ist.
Und ja, und früher waren diese beiden Bestandteile des Spiels so unglaublich weit voneinander entfernt, dass das gar nicht möglich war. Weil eben, also du hast es, glaube ich, gar nicht erwähnt, ich meine, Fallout 1 und 2 waren auch noch 2D-Pixel-Grafik. Also das war mal 3D, top-down, so wie dann bei Warcraft 3 oder sowas.
Sondern wobei es natürlich durch die Isometrie ein bisschen wie 3D wirkt.
Ja,
ne?
Also genau. Aber das ist ganz witzig, weil ich habe immer bloß, also ich habe beide nicht gespielt, ich habe immer nur Screenshots gesehen von Fallout 1 und 2 und dachte mir, oh Gott, das soll diese Welt erzählen. Und dass du jetzt sagst, dass es diese Cutscenes gab, das finde ich ganz witzig, was das angeht.
Ja, vor allen Dingen ist es halt gerade zu Beginn so gewesen, dass du, wie ich schon meinte, das hat dir halt den Kontext gegeben und dann füllst du diese Lücken, die das Spiel nicht erfüllt hat, selber aus, wobei das Spiel auch sehr coole Dialoge hatte. Das hatte damals Vollscreen-Charaktermodelle, die auch 3D abgerendert waren. Also es war 2D-Bildchen, die da liefen, aber man hat schon gesehen, das waren diese Versuche, die waren schon in 3D animiert, aber dann halt als Einzelbilder rausgerendert. Und das war schon geil. Also ich muss wirklich sagen, Fallout, ich habe es vor kurzem noch mal angespielt, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich bin schon relativ schon noch mal 5 bis 10 Stunden reingesteckt. Und es kommt dieses Feeling halt sehr, sehr stark rüber. Und das ist auch faszinierend, weil das, was der erste Titel macht, natürlich ist heutzutage Fallout ein bisschen anders. Aber das, was diese erste Szene setzt an Thema und Grundsatzding, das sieht man dann auch in der Amazon-Serie sozusagen. Das finde ich so abgefahren, dass dieses Video was geschafft hat, was im Grunde genommen eine ganze Serie, eine ganze Franchise sozusagen gegründet hat.
Genau, und das war ja Standard früher, dass du so eine Intro-Cutscene hattest, sogar Lemmings hat es gemacht. So eine Intro-Cutscene, um so ein bisschen Flavor zu setzen und dann begann das Spiel.
Ja, und der zweite Teil wäre für mich Cutscenes als Rewards.
Ja, was manchmal auch beides ist. Also so dieses, ganz berühmt ist doch einfach Blizzard, wo die einfach bekannt dafür sind, dass sie tolle Cutscenes machen, und man hat sich doch schon gefreut, wenn man die DVD eingelegt hat, jetzt diese Cutscene gucken zu können, und dann geht's los.
Ja, das ist auch das ist auch genau das Beispiel, was ich hier habe. Warcraft 3, die Cutscenes, als das rauskam, also Warcraft 3, Strategiespiel von 2002 von Blizzard, das war 2002 schon ein 3D-Spiel. Es war jetzt nicht eines der ersten, da gab es schon Age of Mythology und andere Strategiespiele, die es vorher gemacht haben, aber die Figuren im Spiel waren schon noch sehr grob, sehr wenig Polygone, sehr einfache Grafik. Es sah trotzdem fantastisch aus für damals. Also auch heutzutage kann man sich das noch angucken, weil die Kamera recht weit weg ist, ne? Sie haben zum Beispiel auch verhindert, dass man mit der Kamera zu nah dran kann, aber auch man konnte aus technischen Gründen auch nicht so weit rauszoomen. Das war, weiß ich, dass mich das noch genervt hat. Also insgesamt gesagt, das Spiel selber in Engine-Grafik toll, aber halt schon eingeschränkt. Aber was die gemacht hatten, waren halt absolut fantastische Cutscenes. Die hatten eine Riesenabteilung, die diese Render-Cutscenes gemacht haben. Und die Welt war natürlich spannend, aber halt auch einfach die Qualität dieser Cutscenes, die Produktionsqualität, die Kameraführung, die grafische Qualität, das war so mindblowing, dass ich wirklich explizit weitergespielt habe, um die nächste Cutscene zu sehen. Und zwar nicht nur wegen dem Narrativen, sondern einfach auch, weil die Szenen so geil waren und weil man noch mehr von dieser Welt sehen wollte. Und das waren für mich halt Sachen, die als Reward funktionieren.
Ein Beispiel, was mir da auch einfällt, ist Riven. Also Riven ist der Nachfolger von Myst. Von Myst werden wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben. Das ist so ein Puzzle-3D-Spiel. Und da gab es eben zum ersten Mal so Render-Szenen, die einfach nahtlos mehr oder weniger übergegangen sind. Und das Witzige ist, du hast da verschiedene Inseln, wo du von der einen Insel zur anderen musst. Und dann steigst du in so ein Gefährt rein. Und das war als 3D-Szene gerendert. Also wie du in diesem Gefährt von der einen Insel zur nächsten fährst, das war super spektakulär. Und der Witz ist, heutzutage sagen wir, oh Gott, shit, jetzt muss ich wieder da einsteigen, jetzt 10 Sekunden passiert gar nichts. Und damals war es wirklich eine Reward, dadurch, dass du einfach eine geile Cutscene hattest, die so rausgestochen ist aus dem Spiel.
Ja, ich glaube halt auch, dass das jetzt ein Teil ist, der heutzutage echt ein bisschen überholt ist. Jetzt heutzutage guckst du dir selbst diese alten Warcraft-Dinger an und sagst so, ja, nett. Weil es halt quasi gefühlt der Standard geworden ist. Und nicht nur der Standard im Sinne von Render-Grafik, sondern halt auch in vielen der AAA-Bereiche in Echtzeit. Also das ist halt nicht, dass du, wie du schon sagst, die Sachen gehen, das damals war bei Riven, war das ja noch ein bisschen gefaked, weil das Spiel selber war ja auch alles quasi in diesen sehr statischen, vorgerenderten Szenen, deswegen konnten sie das halt machen. Aber heutzutage hast du das halt in derselben Qualität oder ja doch eigentlich schon in derselben Qualität in Echtzeit und dann halt vielleicht auch noch interaktiv. Das heißt, dieses Belohnungsaspekt, der ist selbst aus, den muss man schon im Kontext der Zeit sehen, Und der ist heutzutage gar nicht mehr so gegeben. Das heißt, eine Cutscene heutzutage zu machen als Belohnung würde ja bedeuten, du musst einfach nochmal 5 Schippen drauflegen für das, was du im Spiel schon siehst. Und dann wird es halt echt aufwendig.
Es ist ja sogar oft mittlerweile das Gegenteil, weil früher hast du was dazu bekommen, nämlich bessere Grafik, bessere Inszenierung, dynamisch animiert. Und jetzt nimmst du den Spielern eher was weg, nämlich die Interaktion in dieser Szene, sondern sie können bloß noch das Ding angucken. Ich glaube, das Einzige, was mir noch einfällt, wo du eine Cutscene als Belohnung machen kannst, ist zum Beispiel, du bist die ganze Zeit durch so ein Level durchgelaufen und am Ende kommt die Cutscene und fährt so in die Vogelperspektive und du siehst dann alles. Das kann ich mir noch vorstellen, dass das so eine Art Belohnung ist, dass du da wieder Kontext hast von dem, wo habe ich mich da überhaupt bewegt. Aber nee, also selbst bei sowas wie Elden Ring oder so, wo dann ich einen Bossfight habe und der wird dann durch eine aufwendige Cutscene eingeleitet, ich drücke die weg, weil das ist, ich finde es eher nervig, mir das anzugucken. Also da, ich weiß gar nicht, was passieren muss, dass ich sage, eine Cutscene funktioniert für mich noch als Belohnung.
Ja, ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, der echt ziemlich überholt ist. Ich glaube, der hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie heutzutage Medien konsumiert werden.
Mir ist eine Sache eingefallen und vielleicht ist es eine Überleitung zu dem nächsten Punkt, den du hast, nämlich wenn Story passiert, dann kann auch eine Cutscene-Belohnung sein, wenn ich wissen will, wie geht denn die Story weiter. Also da kann es durchaus passieren, dass ich das als Belohnung empfinde, weil ich eben etwas erfahre, was ich vorher nicht wusste.
Die Frage ist, ob das dann immer eine Cutscene sein müsste oder halt nicht oder interaktiv oder nicht. Aber klar, das ist aber dann eher mit dem Informationsgewinn gefühlt verbunden, als damit, dass es jetzt halt eine Cutscene ist.
Also interessanterweise mag ich das auch in den meisten Spielen nicht. Jetzt kommt die große Story-Cutscene. Bam, ja. Jetzt wirst du rausgerissen. Es gibt da eine Ausnahme und die muss ich jetzt schon nennen und ich habe es ja auch schon ein paar Mal genannt, The Last of Us. Also die Naughty Dog Spiele und ich glaube Uncharted ist auch so, weil, also The Last of Us Uncharted sind Action-Adventures, 3D, ziemlich narrativ geführt, folge einem Handlungsstrang, ich spiele eigentlich eine Story und zwischendurch kann ich mich frei bewegen. Was mir da aufgefallen ist, das ist so nahtlos, dieses zwischen Gameplay in diese Cutscenes und wieder aus den Cutscenes raus, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade eine Cutscene schaue. Also bis ich merke, jetzt, das ist jetzt eine Cutscene, ist hier eigentlich meistens schon wieder vorbei. Weil das sind oft auch so ganz kurze Schnipsel, wo einfach irgendwas passiert und ist meistens auch so dramatisch und bringt die Story so voran, dass ich es gar nicht merke. Und das finde ich interessant, wie sehr diese smoothen Übergänge mich da befrieden, was das angeht.
Aber das heißt im Umkehrschluss, finde ich, ja, dass der Grad der Interaktion, die diese Spieler haben, gar nicht so hoch ist. Weil wenn du sagst, es fällt dir sogar eine Zeit lang nicht auf, heißt das ja, du hast jetzt eine ganze Zeit lang, fällt dir auch nicht auf, dass du keine Interaktion gemacht hast. Beziehungsweise, also wenn du halt so eine Jump-Passage hast und auf einmal geht es dann halt über in etwas, was dann halt eine Cutscene ist, dann ist, wie du schon sagtest, der Übergang so smooth, dass du eventuell selber noch am Knöpfe drücken bist und denkst, du machst da interaktiv irgendwas, aber eigentlich läuft es schon ab.
Ja, und da komme ich aber zu einem Kriterium, wo ich sage, wenn ich schon eine Cutscene mache, dann setze ich die genau an dem Punkt an. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon hören willst oder lieber später.
Ja, hau rein.
Ja, genau. Und zwar eine Cutscene zu haben, als um mir die Konsequenz meiner Aktion, meiner Handlung zu zeigen, das finde ich sinnvoll. Und da finde ich Cutscenes sinnvoll. Das simpelste Beispiel ist, ich lege einen Hebel um und sehe, dass irgendwo ein Tor aufgeht. Das ist eine Cutscene, wenn ich das sonst nicht zeigen kann, weil das Tor zu weit weg ist oder das komplizierter ist. Das ist was ich sinnvoll finde. Mache eine Aktion. Ich renne auf die Tür zu und öffne die Tür mit einem Knopfdruck und dann geht's direkt in eine Cutscene über, wie oder Joel, also der Protagonist oder Ellie, diese Tür hinter sich schließt und sie verriegelt mit einer Crowbar. Und das ist so natürlich, dass das die Konsequenz ist von dem, was ich gemacht habe. Es fühlt sich fast an wie eine Animation einfach, eine Animationsphase, wenn ich in die Hocke gehen drücke, dass der Charakter halt in die Hocke geht. Insofern ist es eigentlich fast eine Erweiterung von dem, was ich als interaktives Spielen erlebe.
Also da merkt man auch, die Definition ist gar nicht so trivial, finde ich, weil es gibt ja immer diesen, wie du schon, also das ist ein schönes Beispiel auch, man könnte jetzt auch sagen, in GTA, wenn ich ins Auto springe, Das ist ja auch schon fast eine Cutscene sozusagen, weil das, da ist mir ja auch kurz die Kontrolle genommen. Also ich glaube, wichtig ist, ich rede jetzt eher, in meinen Gedanken sind diese Cutscenes doch etwas, die etwas größeren, längeren, nicht interaktiven Bereiche oder interaktiven Bereiche. Also wie man sieht, es ist echt schwer, man muss sich da wirklich, das ist auch ein Grund gewesen, wo ich bei der Recherche gemerkt habe, dass ich sehr schnell mehr andere und in andere Bereiche reingehe, wo man dann nämlich auf einmal nicht mehr, was man gar nicht, auch bei der Implementierung, ich arbeite ja relativ viel mit Animationssachen und auch gerade solche prozeduralen oder kontextuellen Animationen in Spielen, wo man halt Feedback geben will. Ich drücke einen Knopf und das Knopfdrücken ist halt, der Charakter muss hochhüpfen, der haut auf den Button drauf. Also wenn jetzt ein Spiel, an dem ich gerade arbeite, ist, und bist man so ein kleiner Kritter, muss man halt hochhüpfen, muss man auf den Knopf drücken, dann geht eine Tür auf, dann läuft man durch die Tür durch. Und dieser kleine Abschnitt, auch wenn der sehr, sehr schnell geht, ist nicht interaktiv. Ja? Ich habe halt auf den Knopf gedrückt, die Tür ging auf, ich bin durchgegangen. Ist das schon eine Cutscene oder nicht? Ist ja, schwierig zu beurteilen. So, ne? Also es ist halt, ich würde das schon nicht mehr als Cutscene ansehen. Ja, also ich würde es nicht mehr als Cutscene ansehen, wenn es so eine quasi erweiterte Konsequenzanzeige ist.
Also ich glaube jedenfalls, wenn man überhaupt Cutscenes einsetzen will, dann müssen da diese zwei Sachen schon mal stimmen. Nämlich, ich muss als Spieler in dem Mindset sein, das auch die Cutscene dann zeigt. Wenn ich da komplett mich anders fühle von der Interaktion her und dann in diese Cutscene geworfen wird, dann springe ich sozusagen aus dem Charakter raus, den ich die ganze Zeit verkörpert habe, weil der sich ganz anders anfühlt. Ich meine, gerade die Naughty Dog-Spiele, also The Last of Us und Uncharted, denen wird ja immer vorgeworfen, dass es so einen Unterschied zwischen dem gibt, was ich im Spiel tue und diesen Cutscenes. Aber das finde ich von der Stimmung her gar nicht. Also ich hatte auch in Uncharted nie das Ding, dass ich gefühlt habe, oh, jetzt habe ich aber Leute erschossen und jetzt kommt da eine Cutscene, wo ich über emotionale Themen rede. Ich finde, auf dieser Ebene des Bauchgefühls waren diese Cutscenes da nie so schlecht, dass ich gesagt habe, da springe ich raus. Und das habe ich aber in anderen Spielen schon durchaus erlebt, dass ich denke, oh, was ist denn jetzt los? Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich war im Kopf in einem ganz anderen Mindset. Und dann fängt plötzlich diese Cutscene an. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das zusammenpasst.
Ja, also wir reden ja gerade über diesen vierten Aspekt dieses der Kontrolle nehmens, ne? Also nur nochmal, um nochmal kurz zur Erinnerung, ne? Wir haben jetzt über die Rewards geredet, wir haben über den Kontext geredet, und jetzt reden wir über dieses Kontrolle nehmen. Und Uncharted finde ich insofern interessant, weil da würde ich es fast sogar umdrehen. Eigentlich ist es ein interaktiver Film, in dem ich interaktivere Passagen habe. Und klar, das sind dann Ballerpassagen, die sind auch ein bisschen größer. Aber interessanterweise würde ich das Spiel genau umgedreht nehmen. Da hat jemand sich eine lineare Story erlebt. Das ist wie ein Film und den spiele ich halt nach. Mhm. Und mein Handlungsspielraum ändert ja auch nichts, wie dieser Film abläuft. Also es wird ja nicht ein anderes Ende geben. Ja. Oder es gibt, jede Szene endet halt so, wie das so gedacht ist, dass sie endet. Das heißt, es ist ja eigentlich eher wie ein Buch oder ein Film, den ich halt konsumiere. Aber ich mache halt was Interaktives.
Ja.
Also das ist für mich schon so ein, das ist tatsächlich, und deswegen glaube ich, wirkt es auch homogen. Also ich habe die auch gerne gespielt bis zum dritten Teil, aber das ist auch tatsächlich für mich so ein Fernseh-Sofa-Spiel. Mhm. Das ist so ein, ich setze mich dahin und dann spiele ich das halt nach. Das ist was ganz anderes, als wenn ich ein Spiel spiele, was halt einen hohen Interaktionsgrad habe und dann vielleicht noch ein bisschen Story drumherum.
Ja.
Ich will jetzt nicht noch ein Spiel nennen, aber das ist für mich halt tatsächlich eine Frage, mit welcher Motivation geht da ran. Ich glaube, Uncharted will eine Story erzählen, will filmisch eine Story erzählen und macht halt auch Interaktion. Jetzt werden bestimmt einige auf die Barrikaden gehen. Ja, klar, es gibt Schleichaspekte und ich ballere mich da irgendwie durch, aber es sind immer festgesetzte Szenen innerhalb dieses Frameworks, die einen Eingang und einen Ausgang haben. Und wie du schon sagtest, ist ja so smooth, dass man ihn manchmal sogar gar nicht mitbekommt.
Ja.
Also das ist für mich auch dieses Kontrolle nehmen. Da will man halt diese Story erzählen und man will auch zeigen, das willst du halt nicht verpassen. Also das hier ist was, da willst du halt dem Spieler die Kontrolle nehmen, willst ihm was zeigen. Das ist auch so ein bisschen für mich, wenn ich jetzt in letzter Zeit festgestellt habe, wenn ich an Prototypen gearbeitet habe und sonst irgendwie, immer wenn bei mir dieses Gefühl kommt, einer Cutscene, ist das meistens dieses Beispiel, was du eben nanntest, nämlich, ich lege einen Hebel um und irgendwo anders passiert was und der Spieler muss es mitbekommen. Es ist total wichtig, dass er das mitbekommt. Und das geht halt manchmal im Kontext nicht so ganz gut. So, das ist halt manchmal schwierig. Die Kamera ist halt einfach woanders. Und Cutscene für mich heißt meistens, dem Spieler die Kamerakontrolle zu nehmen, habe ich festgestellt. Alles, ja. Wenn ich die Kamerakontrolle behalte, dann ist es für mich, empfinde ich das nicht mehr als Cutscene. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen, was ist eine Cutscene, was ist keine Cutscene, was ist interaktiv, was ist nicht interaktiv, ist für mich dieses, behalte ich, bleibt die Kamera in dem Zustand, wie ich sie normalerweise halt auch steuere.
Oh, das ist spannend.
Oder ändert die sich?
Das ist spannend, weil es gibt ja auch durchaus Spiele, und dann kommen wir irgendwann zu den interaktiven Cutscenes, wo die Kamerakontrolle, die hast du nicht, aber du kannst noch dich bewegen und interagieren mit der ganzen Sache.
Ja, jetzt, wo wir diese vier Bereiche so ein bisschen abgetrennt haben, wo wir über diese Geschichte erzählen, also ich habe ja gesagt, Kontext geben, Rewards, dem Spieler Kontrolle nehmen und Geschichte erzählen. Aber Geschichte erzählen ist, glaube ich, irgendwie offensichtlich. Ja, also ich nehme halt, ich will dem Spieler halt was Bestimmtes erklären.
Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Bei dem Geschichte erzählen, das ist wahrscheinlich die Art und Weise von Cutscenes, die jetzt heutzutage modern noch am häufigsten ist, dass ich denke, ich muss darüber die Geschichte erzählen, und da kommen wir dann später auch rein, nee, oft kannst du Geschichte erzählen eben ohne eine Cutscene machen zu müssen. Das ist schon ein bisschen so ein billiger Weg, Geschichte zu erzählen.
Ja, okay, ja, das stimmt. Ja, möchtest du da jetzt was zu sagen, oder sollen wir
einen Satz will ich dazu sagen, und ich glaube, ich habe ihn schon gesagt, aber der ist sehr wichtig. Vielleicht sollte man Cutscenes nur dann machen, wenn man wirklich keinen anderen Weg findet.
Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass es ist, glaube ich, so ein Ding, was so aus der Vergangenheit kommt. Also ich glaube wirklich, dass das, also wenn man sich das anguckt, wo die Cutscenes eingesetzt wurden und so weiter, dann ist das, hat sich das aber so etabliert, dass man das häufig auch ohne Nachdenken halt einfach so weitermacht, weil das war schon immer so. Am Anfang von der Karte, am Anfang gibt es halt eine Cutscene, und am Ende von dem Abschnitt gibt es auch eine Cutscene. Aber es gibt halt tausend andere Mittel eventuell, wie man das selber erreichen kann, gerade mit den Möglichkeiten, die es heute gibt. Wollen wir mal über zwei, drei Dinge reden, die jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb dessen sind, oder beziehungsweise, wir haben ja schon ein paar andere Beispiele genannt.
Ja, die finde ich super spannend.
Über andere Arten,
genau,
reden.
Du hast nämlich noch so einen kleinen Sack, so eine Überraschungsbox mitgebracht mit Spielen, die durchaus Cutscenes verwenden, aber in einem anderen Kontext als typisch, und das finde ich super spannend. Erzähl mal.
Ja, ich fange aber mit dem Gegenteil an. Ich mache mal ein Ding, was eigentlich nur eine Cutscene ist. Und zwar Dragon's Lair. Dragon's Lair ist ein altes Spiel von 1983, schon echt krass alt. Es war eins dieser ersten Laserdisc-Spiele, die im Grunde genommen wie ein Comic aussahen, der halt ablief und zu bestimmten Zeitpunkten mit einer gewissen Toleranz erwartet hat, dass ich einen gewissen Input mit dem Joystick mache. Ich hüpfe nach links, ich hüpfe nach rechts, ich hüpfe nach oben, ich hüpfe nach unten. Ich weiche irgendwas aus, wie auch immer, und dann halt eine andere Cutscene sozusagen abspielt. Also es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Cutscenes, in denen ich zwischendurch eine Entscheidung treffe, und dann meistens führt die falsche Eingabe zum Tod, und ansonsten progresse ich. War halt für Arcade gemacht, gab es aber auch für PC. Wer dazu mehr wissen will, mache ich ein kurzes Shoutout. Stay Forever, Podcast, die sich mit Retro-Spielen beschäftigen, von Gunnar und Christian. Die haben eine extra Folge dazu gemacht. Das ist sehr, sehr spannend. Die reden auch ein bisschen darüber, wie das technisch und so weiter ist. Aber das ist halt, und dann reden wir halt, das ist halt interessant, dass es von 83 ist. Und dieses ganze Thema Quicktime-Events war ja mal ganz, ganz groß. Ich glaube auch so Anfang der 2000er, wo halt lauter Spiele rauskamen, die halt diese Cutscenes versucht haben, interaktiv zu machen, indem man dann halt Buttons drückt. Aber das wäre für mich so ein extremes anderes Beispiel von, eigentlich ist es nur eine Aneinanderreihung von Cutscenes, und die zwischendurch einen Knopf erwarten.
Mir ist ganz wichtig, dass wir zu den Quicktime-Events gleich nochmal zurückkommen, wenn wir darüber reden, was waren so, oder was sind erste Ansätze, Cutscenes aufzuweichen interaktiv. Aber bring du erstmal nochmal deine anderen Beispiele.
Nee, eigentlich, ich finde, das passt ganz gut. Lass uns mal kurz dabei bleiben, weil mein zweites Beispiel ginge nämlich auch ein bisschen in so eine Richtung, wie das aufgeweicht wird. Ich wollte jetzt nur mal gerade beim quasi extremen anderen Ende anfangen.
Ja, deswegen finde ich es ganz spannend, über dein drittes Beispiel zuerst nochmal zu reden, weil das ist weniger interaktiv als, also du hast Her Story noch mitgebracht. Ich hoffe, das war dein Beispiel, genau. Und das ist auch ein Spiel voller Cutscenes. Man schaut sich einfach Videos an, aber diese Videos sind eben als Artefakte, Schnipsel gedacht, die eigentlich das Spielelement sind. Also,
ja, vielleicht müssen wir ganz kurz was zum Spiel sagen, wenn man den Kontext hat. Also Her Story ist ein interaktiver Film, es wird als interaktiver Film sogar bezeichnet, von 2015 von Sam Barlow. Und im Grunde genommen sitzt man an einem, also man sieht hauptsächlich einen Desktop, einen PC, und man durchsucht eine Datenbank von Videoclips von einem fiktionalen Polizeiverhör und man soll den Fall eines verschollenen Mannes lösen. Und du hörst dir halt dieses Polizeiverhör an, aber das Besondere ist, du hörst die Fragen nicht, die der Frau gestellt worden sind. Das heißt, du hörst zwar die Erklärung, aber musst halt selber Schlüsse ziehen und du hast halt auch neben den Videos noch irgendwelche Dateien, die du durchgucken kannst und so weiter. Aber das ist halt, das Spiel besteht halt eigentlich nur aus diesen Videoschnipseln, die du dir anguckst, die sind aber alle nicht interaktiv.
Genau, es ist ein bisschen, als würde das Spiel dir die Cutscenes in einer völlig wild durcheinander gewürfelten Reihenfolge einfach hinmüllen und du musst dann die Story rekonstruieren. Das ist eine sehr besondere Art und Weise von Cutscenes, würde ich sagen, und sehr speziell.
Ja, auch das würde ich schon gar nicht mehr wirklich als Cutscenes bezeichnen, weil das ist so ein bisschen, was wir in der letzten Folge hatten, wo wir über Knowledge-Based Spiele gesprochen haben. Es passt eigentlich eher ein bisschen da rein, weil es letztendlich, ich habe da Informationen, die liegen halt auch als Video vor. Ich habe halt nur mal geschaut, welche anderen Arten ich so finde.
Genau, und dann gehen wir mal zu den anderen Dingern, die du rausgesucht hast, weil die fangen jetzt schon an, interaktiver zu sein als so eine klassische Cutscene.
Also lass mal über die Quicktime-Events reden, weil hast ja eben gerade,
ja.
Also das, weil das finde ich tatsächlich spannend, dass das war ja irgendwie gefühlt ein Versuch, lineare Cutscenes ein bisschen interessanter zu gestalten.
Ja, und da vielleicht auch noch mal ganz kurz rekurrierend auf unsere erste Folge, nämlich Safe Spaces. Cutscenes sind ja so ganz typische Safe Spaces, haben wir auch gesagt, weil da nichts passieren kann. Durch Quicktime-Events wird das aufgebrochen. Da kannst du nämlich plötzlich sterben in so einer Cutscene, weil wenn du nicht deine Knöpfe richtig drückst. Quicktime-Events, wir hatten die Prompts. Ich sag das Wort jetzt einfach so oft, bis jeder weiß, was ein Prompt ist. Und dann können wir das dann ist es sozusagen die Hausaufgabe. Hört Folge Nummer 3, da wird erklärt, was Prompts sind. Kann man es in Zukunft übersagen.
Das ist diese Folge, das macht überhaupt keinen Sinn, dass du jetzt in dieser Folge auf diese Folge referenzierst.
Ja, genau. So, okay, also, das sind einfach Einblendungen. Drücke jetzt X oder drücke jetzt A oder drücke jetzt B oder Quadrat meinetwegen. Es läuft einfach eine Cutscene ab und dann kommt dieser kurze Prompt und dann muss ich ganz schnell diese Aktion ausführen, die da gezeigt wird. Du hast gerade Dragon Slayer genannt. Im Grunde ist das in dem Spiel schon so. Da sind einfach dauernd Quicktime-Events. Und diese Quicktime-Events bestimmen dann, ob ich was schaffe oder nicht. Und die Cutscene brancht dann. Also wenn ich nicht rechtzeitig drücke, dann zeigt die Cutscene was anderes, als wenn ich rechtzeitig drücke. Das ist einfach bloß ein Reaktionstest. Und man hat halt versucht, damit damit Cutscenes interessanter zu gestalten. Oft funktioniert es in Spielen wie zum Beispiel Uncharted. Du hast so eine Action-Sequenz. Du rennst, nehmen wir mal Indiana Jones, weil da kommt ja bald ein Spiel raus. Du rennst vor diesem riesengroßen dieser Steinkugel weg und dann gibt es Möglichkeiten, ich verstecke mich kurz in der Nische, muss ich X drücken ganz schnell. Oder ich hüpfe über eine Grube, da muss ich Y drücken kurz und so weiter. Also diese Sequenz, die eigentlich komplett linear ist, wird aufgepeppt dadurch, dass du kurz Eingaben in deinem Controller machen musst. Und wenn du das nicht schaffst, dann stirbst du. Dann gibt's vielleicht noch als Belohnung, was total widersinnig ist, nämlich eine kurze Szene, wie du stirbst und wirst sozusagen mit einer zweiten Cutscene belohnt dafür, dass du es nicht geschafft hast.
Wie findest du die, so diese Quicktime-Events? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, die haben ein riesen Problem. Ich finde, die können gut sein, wenn du sie schaffst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, es ist schwer, sie zu schaffen, du schaffst sie aber beim ersten Mal, dann kann das so ein Gefühl von Flow geben, finde ich. Und dann macht es diese Sequenz durchaus irgendwie interessanter. Wenn du es nicht schaffst, fängst du halt die gleiche Sequenz wieder von vorne an. Und ich erinnere mich damals, als ich Uncharted gespielt habe, da war ich noch sehr mit dem Controller nicht sehr vertraut, da habe ich 5-mal die gleiche Sequenz gespielt. Und dann ist plötzlich von diesem Adrenalinrausch und der Action überhaupt nichts mehr übrig, sondern ich sehe halt immer das Gleiche und muss bloß diese blöden Knöpfe drücken und ich werde komplett rausgerissen. Sie beim ersten Mal, wenn ich das erste Mal das mache, finde ich, machen sie mein Erlebnis besser. Aber wenn ich scheitere und das öfter machen muss, machen sie mein Erlebnis richtig viel schlechter und ich werde komplett rausgerissen.
Ja, ich mag sie auch gar nicht. Also ich bin gar kein Freund davon. Ich komme damit nicht, ich bin auch so jemand, der kriegt das dann nicht richtig hin und dann ist es einfach nur so super nervig. Und wenn du zum fünften Mal, das ist auch so antiklimaktisch, ja, also du hast diese Verfolgungs-, also es ist ja häufig dann so hektische Szenen, ja, das ist dann eine Verfolgungsszene oder du musst irgendwas ausweichen. Es ist ja selten so, dass das in einem langsamen Pace abläuft, sondern meistens sind diese Dinge ja so actiongeladen, damit du auch diesen Quicktime-Event dann irgendwie einen Sinn gibst und dann die zeitliche Toleranz, wenn du drücken kannst, ist dann irgendwie doof oder die Button-Kombination macht dann auch gar keinen, also häufig, ich hatte Spiele, da macht die Button-Kombination keinen Sinn, ja, keine Ahnung, du springst die ganze Zeit auf X oder auf A, ja, und auf einmal ist dann aber irgendwie was, was du als Aktion mit Springen verbinden würdest, dann halt ein anderer Knopf und alleine das ärgert mich dann schon und dann bin ich so rausgekickt, ich mag die nicht und ich bin auch ganz froh, dass sich das heutzutage ein bisschen verwachsen hat, man sieht die nicht mehr sehr häufig, finde ich, also ich habe jetzt in letzter Zeit kein Spiel gesehen. Also Stray, hatte Stray sowas?
Jein, aber sie haben eben sind das umgangen. Also du hast so eine Verfolgungssequenz, aber da benutzt du einfach die gleichen Controls, die du im normalen Spiel benutzt. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie man es machen muss, wenn man so solche Sequenzen einbaut. Die sind dann immer noch nicht toll, wenn du währenddessen stirbst. Also das ist einfach so ein Ding, wenn du die Aufregung erzählen willst, in Filmen ist es halt immer so, ja, der Held schafft's halt gerade noch und das ist aufregend. Wenn du dir die gleiche Szene in einem Film fünfmal ansehen müsstest, beim ersten Mal stirbt er da, beim zweiten Mal stirbt er da, beim dritten Mal stirbt er da, sicherlich beim ersten Mal angucken, super lustig und komisch, aber das macht halt dann keinen Spaß mehr, weil du nimmst eben deinem eigenen Protagonisten nicht mehr ab, dass das jetzt so haarscharf überlebt Ding ist. Ich glaube, es gab irgendein Spiel und leider weiß ich den Titel gerade nicht, die haben das so geskriptet, dass du immer das Gefühl hast, dass du es gerade noch geschafft hast, egal wie gut du gespielt hast, aber du hast es auf jeden Fall geschafft beim ersten Mal. Und ich glaube, das ist das wesentlich befriedigendere Gefühl, als wenn du, wenn du einfach da scheiterst und wiederholen musst.
Ja, also diese Art von interaktiver Cutscene bin ich auch gar kein Fan von. Das heißt halt auch unterm Strich bleibt, wenn ich das dann so alles wegstreiche, bleiben nicht viele Beispiele für mich übrig, wo eine interaktive Cutscene für mich gut funktioniert. Ich habe ein Beispiel, wo es gut funktioniert, wo ich auch damals richtig weggeblasen war von, und das ist Half-Life 2. Half-Life 2, 2004 rausgekommen, wird halt oft als narrativer Ego-Shooter bezeichnet. Ich finde aber, das hat super starke Puzzle-Aspekte, das muss ich kurz sagen. Jeder Abschnitt zum Beispiel ist halt so ein bisschen gemacht wie ein Rätsel, wo du nicht einfach Brute Force einfach um dich schießt, sondern das ist dann schon so, dass du rausfinden musst, wie du die Viecher umgehst, wie du bestimmte kleine Rätselabschnitte löst. Also es ist viel mehr ein Denkspiel, als es erstmal erscheint, finde ich. Und was beim ersten Teil schon, und das, ich muss kurz den ersten Teil erwähnen, um zu sagen, warum ich das beim zweiten Teil noch beeindruckender fand, ne? Beim ersten Teil schon total erstaunlich war, ich erinnere mich an eine Szene, wo du in den Raum kommst, wo ein Wissenschaftler dich anspricht und dann kommt so ein von so einem Monster so einen Tentakel durch und sticht den durch die Brust und zieht den quasi durch das Fenster durch. Und ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, als das damals, also der erste Teil, wie gesagt, rauskam, ich davor stand, mir die Kinnlade runtergefallen ist, weil ich so eine Art von Interaktion in einem Spiel, während ich drin rumlaufen kann, noch nie gesehen habe. Und das hat natürlich den Eindruck, das hat mein Mindset schon in dieser Welt gemacht, dass diese Welt total interaktiv ist. Und jetzt haben sie im zweiten Teil halt viel mehr Story so erzählt. Mhm. Und ich finde, sie haben eine so tolle Lösung gefunden, nämlich, sie haben halt auch Cutscenes, die ablaufen, aber du kriegst die Kamera nicht weggenommen. Du rennst in den Cutscenes quasi drumherum. Wenn da Leute miteinander reden, dann reden die halt miteinander. Und du bist halt, wenn du dich da in den Weg stellst, also das ist technisch natürlich auch echt eine Herausforderung zu machen, weil du hast ja leider Gottes da einen Menschen, der auf einmal in deiner Cutscene rumläuft. Das heißt, du musst ja irgendwie damit umgehen können. Das kann halt auch mal schief gehen. Auf der anderen Seite, dem Spieler, also ich finde, das ist auch so ein Empowerment vom Spieler. Ich finde, häufig werden halt Spieler gar nicht so richtig ernst genommen. Dann wird so Sachen overexplained und es wird denen nicht vertraut sozusagen. Und dann macht man halt eher was Lineares, damit der Spieler da nicht irgendwie was kaputt macht, was man da erzählen will. Aber ich finde, Half-Life 2, habe ich das Gefühl, das nimmt mich als Spieler total ernst. Und wenn die da was erzählen wollen, dann, ich mache die ja nicht aktiv kaputt, indem ich da jetzt rumrenne und da irgendwie versuche, das zu stören. Ja, vielleicht macht man das mal, um es rauszufinden, ob es geht. Aber wenn ich das aktiv spiele und da richtig drin bin, dann gucke ich die Leute an und dann verhalte ich mich ja auch so ein bisschen so wie da drin. Und das finde ich so toll, weil das so diese super Mischung ist. Also ich kriege nie die Kamera weggenommen. Ich bin immer ich. Ich sehe das immer aus meiner Perspektive. Die Dinge passieren um mich drumherum, sind toll erzählt und sind im Kontext, in der Spielegrafik, im Dings. Und das hat mich damals wirklich, das finde ich, ist für mich, wenn man schon eine Story erzählen muss und wenn man schon Sachen haben will, die dann halt wirklich auch wichtig sind, das ist für mich eine der besten Arten und Weisen, das zu machen.
Ja, und da kommt jetzt der Witz, der Treppenwitz dieser Folge. Stray hat eine Stelle, wo du das machst. Also Stray, du kommst dann später in so ein Dorf voller Roboter und dieser Entrance in das Dorf, wie du da reinkommst, ist total cool, weil du läufst einfach geradeaus und da gibt's so einen Roboter, der so einen Wischmopp in der Hand hat und die Straße fegt. Und je nachdem, wann du da hingehst, das triggert dann einfach eine Szene. Es ist nicht ganz so interaktiv wie bei Half-Life, aber immerhin. Also ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit unter Kontrolle. Und dadurch, dass ich mich jetzt angenähert habe, wird plötzlich diese Flucht, dieser Fluchtreflex von dem Roboter getriggert. Und der läuft dann weg. Und dann ist es aber nicht so, dass dann eine komplette Sequenz kommt, sondern ich gehe dann um die Ecke und dann kommt der nächste Roboter und der reagiert wieder auf mich. Und dann irgendwann mündet es dann doch wieder in der Cutscene. Aber das fand ich so cool, weil ich hatte das Gefühl, ich habe die Kontrolle und die reagieren auf mich, auch wenn es eigentlich Cutscenes sind.
Ja, genau. Und das, also ich finde, das ist super, super stark, weil die reagieren, genau, wie du schon sagst, die reagieren auf mich, nicht darauf, was der Designer sich vorher überlegt hat und da ablaufen lässt einfach. Und ich gucke dann nur einen unbeteiligten Film. Und das macht es natürlich viel persönlicher und das macht das auch viel, das bleibt mir viel mehr in Erinnerung, solche Szenen, als Sachen, wo ich einfach da saß und für 5 Minuten den Controller an die Seite legen musste.
Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch so einer der Wege, die man da gehen muss. Hast du denn in deinen Spielen mal Cutscenes verwendet? Das klingt so, als hättest du das nicht mit den Fingerspitzen angefasst.
Ja, es ist ganz interessant. Das ist eine der, also das ist, ich sag mal so, es ist schwierig. Also ich habe ja an Siedler gearbeitet, Siedler 4, 5 und 6. Und 5 ist ja ein Spiel, das kam auch zu der Zeit von einem Warcraft raus. Und da war es halt tatsächlich noch übrig in einem Strategiespiel, wenn man da Story erzählen wollte. Das war einfach gefühlt so. Dann kommt halt zu Beginn eine Cutscene und zum Ende eine Cutscene. Und so sind wir da auch dran gegangen und auch nicht wirklich so irre reflektiert. Es ist ja auch heutzutage häufig noch in Spielen so. Aber was da halt für mich hängen geblieben ist, ich habe halt zu dem Zeitpunkt damals auch viel die Levels gebaut oder die Logik der Levels, was in den Levels passiert. Und es war super entkoppelt, wenn man ganz ehrlich ist. Wir haben sogar richtig versucht, darauf zu achten, dass in der Cutscene, die vorher kommt, bitte nicht zu viel erzählt wird, was in der Karte passiert, weil wir ja vielleicht die Karte noch umbauen müssen oder weil die Ziele nicht ganz stimmen und so weiter. Das heißt, damit die Sprachaufnahmen, die dann halt schon passiert sind, sozusagen nicht damit, das dann so einloggen, dass wir entweder, dass wir dann neue Sprachaufnahmen machen müssen, weil die Karte hat sich geändert, oder man sagt, oh scheiße, jetzt haben wir da was in der Cutscene gesagt, neue Sprachaufnahmen können wir eigentlich nicht machen, das heißt, die Karte muss so bleiben. Ist halt auch beides scheiße. Das heißt, es war so entkoppelt, dass es richtig wehtat. Also ich weiß, dass wir Schmerzen hatten. Das andere ist, diese Cutscenes dann, also ich kann mich jetzt nicht richtig erinnern, ob das im 5. oder im 6. war. Die standen in so einem Raum und da war eine Karte auf der, also wir haben schon versucht, das echt zu vereinfachen. Da lag da eine Karte von der Welt in der Mitte und dann standen die Charaktere, die auch dann loszogen, in diese verschiedenen Maps zu gehen, standen dann drumherum und haben dann darüber geredet, wo sie jetzt hingehen. So, das heißt, das war schon so eine Standardszene, sag ich mal, die wir gemacht haben. Und trotzdem war es, obwohl wir versucht haben, das klein zu halten, war es halt teuer und aufwendig. Weil dann geht's auf einmal los. Ach, guck mal, jetzt ist dir der Teilgrad so hoch, die Charaktere sind so nah dran, da musst du Lip-Syncing machen. Das sieht scheiße aus, wenn die ihre Lippen nicht bewegen, wenn die sprechen. So, und dann hast du auf einmal da einen Riesenfass, was du aufmachst. Das heißt, diese ganzen Szenen haben sehr schnell sehr viel Aufwand produziert. Oder du machst es halt total linear, aber dann kannst du halt auch nichts ändern. Das ist halt super starr. Ja? Dann hast du halt diese Aufnahme gemacht und dann ist das halt im schlimmsten Fall ist es ein Video. In dem Fall war es schon in Engine-Grafik, aber die waren halt geskriptet und so ganz einfach umschreiben und so. Das ist halt alles schwierig. Hingegen bei einer Karte, wenn du an der Karte gearbeitet hast, hast du gesagt, ach komm, wir ändern mal das Ziel. Das waren halt nicht schwierig, das ist halt systemisch, ja, das ist halt einfach zu ändern. Und dieser Konflikt, der hat mich durch alle Siedlerteile quasi begleitet, mit wirklich, also ich rede da wirklich von Schmerzen, dass ich in irgendwelchen Meetings da saß und wir dann diskutieren mussten und dann jemand, der dann zuständig war für die Cutscenes, sagt, das müssen wir so und so machen und ich dann da saß und ich mir, aber das hat doch die und die Auswirkungen auf die Karte und das waren immer, deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine Narbe von Cutscenes, weswegen ich mich um dieses Thema auch so gewunden habe wie ein Wurm, weil ich das als immer als anstrengend empfunden habe.
Das ist und du? Also ich habe tatsächlich noch nie ein Spiel mit Cutscenes gemacht. Ich habe immer das im Spiel erzählt. Jetzt bei The Games You Make, also in einem aktuellen Projekt, wird es vielleicht zum ersten Mal so sein, weil, und da benutze ich Cutscenes eher so wie ein Filmemacher. Du sitzt ja in deinem Büro und arbeitest an deinem Spiel und dann hast du so einen Tagesablauf und irgendwann.
Also nicht jetzt du, sondern in dem Spiel ist das so, ja. Das muss, bei deinem Spiel muss man das immer dabei sagen.
Ja, ach Gott, das ist so schlimm, ja. Und irgendwann ist dann abends und dann gehst du halt ins Bett. Und wozu ich Cutscenes benutze, ist tatsächlich, um zu erzählen, nächster Morgen, dann siehst du vielleicht einen Schmetterling, der am Fenster vorbeifliegt oder so. Das ist das, was du halt auch in Filmen oft hast. Du hast eine Uhr und dann hast du so einen Zeitraffer. Also einfach, um was zu erzählen, das ist ein Shortcut, um was zu erzählen, was sonst interaktiv nicht so geil wäre. Klar kannst du interaktiv auf die Uhr gucken, aber das ist emotional halt nicht so stark.
Da benutze ich, es gibt das Pacing sozusagen. Genau. Also das ist dafür wichtig, dass der Spieler diesen Progress halt.
Oder jetzt ist Winter. Weißt du, dann siehst du halt kurze Winterszene. Aber oder ich gieße die Pflanze, das kann ich dann nicht interaktiv die Pflanze gießen, indem ich den Winkel der Gießkanne bestimmen kann mit meinem Controller, sondern sehe ich halt kurz, ich stoße dieses Ereignis an und dann sehe ich eine kurze Cutscene, wie ich das tue. Mehr wird da an Cutscene nicht sein. Also nur diese kleinen Snippets, wo wir überlegt haben, ob es überhaupt noch Cutscenes sind.
Ja, ja. Genau. Ja, das würde ich fast schon gar nicht mal als Cutscenes bezeichnen, wenn die so kurz sind. Also, ich verstehe.
Und dann habe ich noch ein Beispiel aus der Vergangenheit. Als ich für die Coding Monkeys gearbeitet habe, haben wir Lost Cities umgesetzt für iOS. Das war so ein kleines Kartenspiel, was man zu zweit spielt. Und da ging es ums Tutorial. Und ich hätte da ein Tutorial machen können, wo ich ewig lang in der Cutscene zeige, wie man Sachen macht. Habe ich aber nicht, sondern das ist ein komplett interaktives Tutorial geworden, wo du von Anfang an spielst, dein Gegenüber sagt dir, also kann mit dir sprechen, das haben wir dann auch vertont und so weiter. Aber das war mir total wichtig, dass du im Spielen dieses Spiel lernst und nicht durch eine lange Tutorial-Cutscene, so musst du es machen, dann musst du das machen und so weiter. Ich meine, das wird auch oft gar nicht mit Cutscenes umgesetzt, sondern mit einer endlosen Reihe von Speech-Bubbles. Aber ja, also das war vielleicht das, wo ich am nächsten rangekommen bin an, hier hätten wir eine Cutscene machen können.
Ja, okay, spannend. Ja, also ich habe noch einen zweiten, Long Journey Home, haben wir nun auch schon in jeder Folge erwähnt, wird, glaube ich, auch so weitergehen. sorry dafür. Da haben wir es eingesetzt, wie ich es persönlich gut finde, nämlich eigentlich ist es das Beispiel, was ich mit Fallout gebracht habe, nämlich als reine Kontextsetzung. Das heißt, am Anfang des Spiels machst du diesen Lichtsprung. Also das Spiel startet direkt mit Interaktion. Du startest von der Erde, weil du kannst ja auf Planeten landen und starten. Haben wir direkt gedacht, okay, dann machen wir das direkt quasi als eine Mischung aus Tutorial und das Erklären. Dann läuft ein Countdown, dass du halt starten musst da in und der Countdown, witzigerweise nur so eine kleine Side-Note, ist der original NASA-Ton von Apollo 11 beim Starten, das Runterzählen. Das ist Common Resource, das davon verwenden. Und den Spaß mussten wir uns erlauben. Das heißt, wenn der runterzählt und der erste Satz, den er sagt, ist das Original, ist die Originalaufnahme von Apollo 11 Start. Gut, und dann startest du halt, das machst du halt wirklich selber. Das heißt, es ist auch geil, der macht den Countdown und dann zählt er runter bis 0. Und dann, wenn du nicht startest, passiert halt nichts. Ja, also dann. Aber ich habe wirklich wenig Playtester gesehen, die dann einfach da stehen geblieben sind. Du kannst also theoretisch, kannst du tatsächlich sterben, wenn du halt jetzt mehrfach auf den Boden knallst, absichtlich den Länder. Dann kannst du sogar in diesem Start. So, aber der ist interaktiv, dann fliegst du hoch zum Raumschiff. Und wenn du ans Raumschiff angedockt bist, dann wird noch auf dem Erdsystem. Da musst du zum Mars fliegen, da musst du dann noch spezielles Antimatter-Fuel abholen, weil das nur auf dem Mars produziert wird und dann machst du den ersten Lichtsprung. Und dieser ganze erste Teil im Sonnensystem ist quasi ein Tutorial. Da kommt auch gar keine Cutscene in dem Sinne. Das sind nur Pop-ups und nur so Tutorial-Erklärungen. Die einzig richtige Cutscene, die das gesamte Spiel hat, ist, wenn du dann diesen Lichtsprung ausführst. Das heißt, den machst du auch so, wie du das später im Spiel auch machst. Musst du eine Button-Kombination halten, dann beschleunigt das Schiff und dann fliegt das aus dem Szene raus. Und dann kommt das einzige Mal im Spiel eine Cutscene und die zeigt halt, wie dieser Sprung schief geht, da so ein Elektroball durch das Schiff geht und das Schiff woanders hingeschleudert wird und am anderen Ende der Galaxie rauskommt. Und dann geht's direkt mit Gameplay weiter. Und die war nur dafür da, weil wir dieses Schiefgehen, dieses oh mein Gott, wir sind am anderen Ende gestrandet, diesen Kontext und damit auch gleich den Kontext setzen wollten, du wirst jetzt nach Hause kommen, halt machen. Das war die einzige. Es gibt noch eine zweite.
Ja, das ist ja vielleicht auch da wichtig, wo ist die SpielerInnen Aufmerksamkeit in dem Moment. Und bei einer Cutscene bist du nicht noch am Controller und achtest auf was anderes, sondern da hast du wenigstens auch die Zeit, dann zu verstehen, was ist hier passiert. Ich glaube, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, hätte man wahrscheinlich schon auch interaktiv machen können, aber wahrscheinlich hast du so viel Stress, dass du gar nicht mitkriegst, was ist hier überhaupt passiert. Und insofern... Ja.
Na, die hätte man tatsächlich nicht so gut machen können, weil diese Kameraperspektive, das Schiff so nah zu sehen und diesen Sprung so zu sehen, die hatten wir in der Regel nicht.
Okay. Ne?
Also normalerweise hast du halt eine Top-Down-Ansicht im Sonnensystem gehabt und dein Schiff ist ein kleiner Punkt. Und dann siehst du diesen Punkt als Streifen quasi wegspringen und dann landest du auf der Galaxiekarte und kannst auswählen, wo du jetzt als nächstes hinspringst. Und da konnten wir halt auch das Schiff mal zu zeigen, ganz am Anfang, so im Großen und ist noch schön und alles ist noch toll, weil hinterher ist es ziemlich kaputt und fällt halt auseinander. Das war halt schön. Und die andere, die wir hatten, war ganz am Schluss, wenn du an der Erde angekommen bist, dann war das aber, das war eigentlich auch keine richtige Cutscene, sondern das war nur eine Szene, wo die Überlebenden, die zurückgekommen sind, auf so einem Hügel stehen. Und dann so Kacheln durchlaufen, was halt danach passiert ist. Und das war im Grunde genommen nur, um nochmal bewusst zu zeigen, was deine Konsequenzen waren. Also du hast den und den da verloren unterwegs, der ist nach Hause gekommen und hat geheiratet und dies gemacht. Also so ein bisschen zu zeigen, das Spiel geht halt weiter und die Konsequenzen deiner Handlungen sind das halt. Also auch, kann ich ruhig spoilern, inklusive du musst am Schluss entscheiden, ob das Tor zur Erde offen bleibt oder zu bleibt. Und abhängig davon, welche Alienrassen da sind, kann es sein, dass in der Endcutscene noch ein Alienschiff reinspringt. Und dann kannst du dir selber überlegen, was das heißt und wie du mit dieser Rasse umgegangen bist im Spiel und was das für dich bedeutet. So, das waren die einzigen zwei. Und das war, da muss ich sagen, das war nicht die bewussteste Entscheidung überhaupt, das so zu machen. Das hat sich auch so ein bisschen einfach ergeben. Aber jetzt bei der Recherche zu diesem Gespräch hier ist mir nochmal bewusst geworden, das ist für mich total cool, das ist für mich fein, so kann ich gerne Cutscene einsetzen, um Kontext zu geben, den ich ansonsten nicht geben kann, ist für mich okay.
Ja gut, gibt es noch irgendwelche Spiele, wo du sagst, da würdest du es jetzt anders machen? Oder?
Nee, glaube ich jetzt nicht, das sind schon die zwei prominenten Sachen, das sind ja auch die größeren Sachen, also bei den alle anderen Sachen, die ich gemacht habe, sind zu klein oder zu, da passt das nicht so richtig. Ich habe jetzt halt so ein bisschen Konsequenzen für mich daraus gezogen, aus dieser Recherche und jetzt auch ein bisschen aus dem Gespräch, was das so alles für mich heißt, also was das auch im Kontext jetzt heißt und wie ich jetzt vielleicht hiernach auch nochmal bewusster damit umgehen will.
Ja gut, dann können wir jetzt, glaube ich, aber auch den Bogen zurückschlagen zu Stray und den interaktiven Cutscene, warum ich mir das wünsche. Es gibt nämlich in dem Korpus der Spiele ein paar sehr schöne Beispiele für sehr gelungene interaktive Cutscenes. Und die sind so gelungen und so gut, dass sie eigentlich sehr krasse Spoiler wären. Ich möchte eigentlich bloß die beiden Spiele nennen, wo sie drin vorkommen, nämlich Shadow of the Colossus. Das ist ein sehr besonderes Spiel von Fumito Ueda. Auch wieder so ein Action-Spiel, aber der Witz an dem Spiel ist, dass du eigentlich nur Bosskämpfe hast in dem ganzen Ding, die meistens so Puzzle-Bosse sind. Shadow of the Colossus 2005 erschienen. Es gab ein ganz tolles Remake 2018. Sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben.
Aber das ist das, wo du auf den Charakteren rumkletterst, ne?
Also genau, genau. Das ist ganz wichtig als Element. Diese Bosse sind wirklich Riesen, also Kolosse halt, auf die du immer hochklettern musst und die musst du dann bekämpfen. Und das Klettern ist nicht einfach bloß ein Klettern, sondern du musst wirklich die Schultertasten halten, also die Trigger-Tasten an deinem Controller. Und das ist richtig anstrengend, sozusagen da hochzuklettern, weil sobald du die loslässt, fällst du runter. In ganz vielen Spielen ist ja das Klettern einfach automatisch, du bist da. Es ist richtig physisch anstrengend, sich auf diesen Kolossi festzuhalten und sich da in diese, in das Haar sozusagen, in das Fell dieser Kolosse zu klammern. Und das machst du in dem Spiel immer und immer und immer und immer wieder. Und dann ganz am Ende des Spiels gibt es eine Cutscene und du hast eigentlich schon fast das Gefühl, das ist eine Cutscene. Und dann merkst du, okay, ich kann mich aber hier bewegen. Ich kann wirklich was machen. Und da machst du dann mit deinem, da benutzt du dann mit deinem Charakter genau diese Interaktion, die du die ganze Zeit für das Klettern benutzt hast, um dich festzuhalten. Du hast also diese Mechanik des Kletterns und des Festhaltens und es kostet wirklich physische Kraft. Und dann hast du am Ende des Spiels, und Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, wenn ihr den nicht wollt, müsst ihr das Kapitel überspringen. Am Ende des Spiels wird deine Figur, dein Protagonist in so einen Brunnen hineingesogen von so einem, so einer Art Windzug und du kannst dich aber gerade noch an dem Rand dieses Brunnens festhalten. Das machst du genau mit diesen beiden Tasten, die du die ganze Zeit des Spiels benutzt hast. Die sind dir in Fleisch und Blut übergegangen. Du hast es immer, immer so gespielt, dieses Spiel. Und das finde ich das Clevere dran. Du benutzt genau die beiden Tasten, um dich sozusagen gegen diesen Sog des Spiels zu wehren. Und du kannst dich da an dem Brunnen so lange festhalten, wie du magst. Du kannst dich da auch fortkämpfen. Und du fällst immer wieder um und wirst immer weiter ins Nichts hineingezogen. Und ich glaube, das als interaktive Cutscene zu benutzen, die Spielmechanik, die du im Spiel hattest, die wichtigste Spielmechanik, wieder zu benutzen, um was Emotionales zu erzählen, nämlich ich halte mich fest, aber irgendwann erkenne ich muss loslassen. Ich muss sozusagen das aufgeben. Das finde ich deswegen toll, weil du halt es nicht einfach bloß erzählt bekommst, sondern es diese Entscheidung für dich als Spielerin eben treffen musst.
Ja, cool. Ja, sowas mag ich dann auch, aber auch hier ist schon fast wieder die Diskussion, ist es dann überhaupt noch eine Cutscene oder ist es halt keine Cutscene mehr, ist es Teil des Spiels? Der Übergang finde ich auch super fließend.
Also ich empfinde es an der Stelle noch sehr, weil dir insgesamt sehr viel Kontrolle genommen ist. Du kannst nicht mehr irgendwo anders hin. Ich glaube, sogar die Kamera kannst du nicht mehr frei bewegen und so weiter, sondern du weißt, hier geht's jetzt zu Ende. Ich kann mich nur noch gegen dieses Ende stemmen. Und wir haben eine ähnliche Cutscene, und da will ich wirklich jetzt bloß mal den Titel nennen, in Brothers, A Tale of Two Sons. Da hast du die, das ist ein Spiel, wo du zwei Figuren gleichzeitig steuerst. Die eine mit dem rechten Stick, die andere mit dem linken Stick. Und das ist der Witz. Du musst sozusagen zusammenarbeiten, diese beiden Figuren in dem Spiel arbeiten, das ganze gesamte Spiel über zusammen. Aber du musst halt sozusagen dich selbst aufsplitten in zwei Charaktere. Und ganz am Ende wird das wieder aufgegriffen, obwohl, Achtung, Spoiler, jetzt auch wieder vorspringen. Obwohl der eine Bruder gestorben ist, musst du plötzlich sagen, okay, ich benutze ihn trotzdem. Und der andere Bruder emanzipiert sich sozusagen dadurch. Und du benutzt die Mechanik, die du im ganzen Spiel benutzt hast, um dieses, okay, das Leben geht weiter, ich traue mich. Da wird nämlich erzählt am Anfang, dass der kleine Bruder sich nicht traut zu schwimmen und am Ende erzählst du es mit der Mechanik, dass er sich jetzt traut, dass er sich selber überwindet in Memoriam seines Bruders. Und das, da finde ich eben, passiert ganz genau das Gleiche. Du benutzt eine zentrale Core-Mechanik, um zu erzählen, dass jemand über sich hinauswächst oder dass hier was passiert. Und die Spieler müssen das ganz bewusst eben dann auch benutzen, diese Mechanik.
Ist es, wie ist es da mit der Kamera? Habe ich da Kontrolle über die Kamera? Habe ich da keine
das
Kontrolle?
Das weiß ich jetzt. Ja, doch, da hast du noch Kontrolle. Aber es ist halt, okay, du hast ein unüberwindliches Hindernis und das kannst du dadurch überwinden, dass du die Mechaniken aus dem Spiel anders in einem neuen Kontext benutzt. Und deswegen macht es das so stark.
Ja, ich glaube, genau. Also je mehr ich drüber nachdenke und je mehr wir hier auch drüber reden, ich glaube, für mich ist diese Unterscheidung, was ist eine Cutscene, was ist interaktive Cutscene, was ist Gameplay, hängt, glaube ich, sehr stark am Grad der Kontrolle, vor allen Dingen der Kontrolle der Kamera, aber halt auch am Grad der Kontrolle der Freiheit, die ich normalerweise habe. Ne? Also wenn ich eh nur noch eine Sache machen kann, sozusagen, dann ist das natürlich eher, ist für mich eher so eine Art interaktive Cutscene als oder wenn ich halt gar keine Kontrolle mehr habe, dann ist es halt eine Cutscene. Und wenn ich eigentlich alle Kontrollen noch habe, aber nur nicht über die Kamera, also ich glaube, ich würde das an diesen zwei Dingen festmachen. Wie viel Kontrolle habe ich noch? Und dann vielleicht nochmal subunterteilt zwischen Kamerakontrolle und was ich normalerweise im Spiel machen kann.
Genau, zwei Dinge dazu. Oft ist dir da sehr viel Kontrolle weggenommen, sodass du halt, du kannst dich nicht mehr frei bewegen im Spiel, sondern du weißt, es geht jetzt einfach zu Ende sozusagen. Du bist sehr auf einen kleinen Raum confined. Selbst wenn du die Kamera noch bewegen kannst, kannst du nicht mehr viel anderes machen. Das geht natürlich auch darum, dass du ein bisschen in die Richtung gedrückt wirst, dass du die Controls für was Neues benutzt, eben für diese Cutscene benutzt. Und das andere ist, wo ich halt sage, normalerweise würdest du an dieser Stelle eine Cutscene machen. Die SpieleentwicklerInnen haben sich aber entschieden, eben dir die Interaktion zu lassen. Deswegen. Und aus diesen beiden Beispielen auch heraus möchte ich meine Kriterien für gute interaktive Cutscenes herausarbeiten. Und das ist erstens, ich möchte, dass man Mechaniken nutzt, die du im Spiel eh nutzt. Du kannst sie in einen neuen Kontext stellen. Möglichst die Mechaniken, die der Kern des Spiels auch sind. Also das Festhalten bei Shadow of the Colossus und diese beiden Sticks bei Brothers. Also dass du die benutzt, damit du sie wirklich intuitiv benutzt. Nicht in der Cutscene plötzlich was Neues einführen, wie es bei den Quick-Time-Events ist. Sondern was dir vertraut ist, was du schon verstanden hast, intuitiv. Das zweite ist, nicht wiederholen. Also lass mich in der Situation, sag nicht, jetzt bist du gestorben und jetzt geht's wieder von vorne los. Das nimmt nämlich ganz viel von dem emotionalen Aspekt dieser Sequenzen weg. Sondern ich habe einen Shot sozusagen.
Aber ich glaube, das ist ein super, ich stimme ich total zu. Ich finde aber, wenn man dann dran arbeitet, stellt einen das vor ganz schön große Herausforderungen. Weil du willst auf der einen Seite nicht mit den Regeln des Spiels brechen, nämlich, dass du irgendwo irgendwie sterben kannst oder so. Auf der anderen Seite möchtest du halt eine Umgebung schaffen, die quasi unter Kontrolle ist. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Ja, also ich sehe es super oft, dass wenn wir an einem Spiel arbeiten und dann heißt hier, jetzt kommt diese kleine Cutscene oder jetzt kommt diese kleine interaktive Szene oder jetzt wollen wir diese bestimmte Szene sozusagen herbeiführen und dann geht es auf einmal los und man fängt an zu sagen, ach, da müssen wir jetzt den Spieler unverwundbar machen, so, ne? Oder wir müssen, also weißt du, was ich meine? Man muss halt mit den Regeln des Spiels auf einmal brechen, damit diese Szene sicher bleibt. Ich glaube, das ist dann die große Herausforderung zu sagen, wie schaffe ich ein Environment, wie schaffe ich eine Umgebung, in der das erlaubt ist und in der das halt gut funktioniert wo ich die Regeln halt nicht breche und gleichzeitig habe ich aber diese Forcierung dieser bestimmten Interaktion oder dieser bestimmten Erzählung oder dieses bestimmten Gefühls, was ich hervorrufen möchte.
Ja, deswegen der dritte Punkt, eignen sich interaktive Cutscenes ganz besonders dafür, wenn du Scheitern erzählen willst. Wenn du die Spielmechaniken eigentlich umdrehst dazu, wie sie im normalen Spiel sind. Im normalen Spiel ist es so, du arbeitest so lange, bis du was geschafft hast. Und diese interaktiven Cutscenes kannst du super toll erzählen. Du arbeitest so lange, bis du aufgibst. Also du benutzt die gleichen Mechaniken, die du sonst hast, aber im Grunde willst du den Spielerinnen sagen, nee, du musst auch mal loslassen können. Und das ist eben in Shadow of the Colossus so. Das ist in vielen Spielen so, wo du so ungewinnbare Bossfights hast, wo der Boss so stark ist, du kannst gar nicht den gewinnen. Dann ist der Endpunkt dieser interaktiven Cutscene, nämlich, dass du aufgibst oder halt stirbst von dem. Aber
ja, wobei ich verstehe ich, ist aber, triggert bei mir sofort dieses Gefühl des Frustes. Also ich muss sagen, ich kenne, wenn ich solche Szenen, wenn ich die so in Erinnerung rufe, bei welchen Spielen ich das hatte, finde ich, ist die Gratwanderung zu, das ist ja jetzt unfair, ich kann ja gar nicht gewinnen und es macht aber den Eindruck, ich könnte gewinnen, Die Schere geht da relativ schnell sehr weit auf und auch so, ich habe jetzt leider kein konkretes Spiel im Kopf, aber ich weiß, dass ich Situationen hatte, wo ich so eine Szene kurz bevor ich gestorben bin, also quasi die Auflösung gesehen habe, dass es gar nicht weitergeht, gestoppt habe und neu gestartet habe, weil ich kann schon gar nicht mehr gewinnen. Und dann in diesem Loop drinne war, ich muss den doch besiegen können, bis ich dann erkenne, ach scheiße, das Spiel will ja, ich kann hier gar nicht gewinnen. So. Und das finde ich, ist deswegen finde ich das einen schwierigen Aspekt so.
Da hast du recht, es ist ein sehr schmaler Grat. Und gerade bei den Bossfights gebe ich dir recht, wenn du das Gefühl hast, eigentlich müsste ich es ja schaffen können, dann kommst du schnell in so eine Szene, wo eben diese Kulisse, die da aufgebaut ist, einfach umfällt und du merkst, du bist in einer komplett künstlichen Situation. Ja. Das passiert natürlich in einem Spiel wie Shadow of the Colossus nicht, weil das ist eh der Klimax des Spiels, dir ist schon klar.
Genau, das ist am Ende.
Es,
ne?
muss hier also. Irgendwas. Dafür eignen sie sich halt auch ganz gut. Ja. Ich glaube aber, bei Stray wäre es schon klar gewesen, wenn ich merke, ich komme mit meinem Kratzen an dieser schiefen Ebene ein bisschen weiter, aber nicht wirklich. Und irgendwann, ich muss halt loslassen, weil ich merke, ich komme einfach nicht weiter. Das kann man schon ganz gut erzählen. Ich glaube nicht, dass es super simpel ist, Cutscenes interaktiv zu gestalten. Das nicht.
Ja, ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube sogar, manchmal ist es schwieriger, anstatt zu sagen, wir lösen es entweder mit Gameplay. Also der Grund, warum es halt häufig eine Cutscene gibt, ist es halt einfacher, ne?
Ja. Aber da, wo es funktioniert, sind es eigentlich Momente, die sich wirklich auch einbrennen. Bei dir und die, so Szenen, an die man immer wieder stark zurückdenkt und die einem auch wirklich auch ja nahe gehen können.
Ja, das stimmt. Ich finde, man muss das immer dagegen halten, was einen das kostet. Also wenn ich das jetzt aus Designsicht sehe und überlege, wann setze ich das ein, dann sind die Regeln, die du gerade genannt hast, finde ich alle schon sehr gut. Auf der anderen Seite steht aber auch noch, was es kostet und warum gibt es die denn überhaupt? Ich habe halt nochmal versucht, über die Konsequenzen und die Implementation nachzudenken. Und eine Sache, die irgendwie für mich klar ist, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, Cutscenes sind in der Regel teuer, gerade die linearen. Und sie nehmen dadurch auch, meiner Meinung nach, also jedenfalls habe ich das so erlebt bisher, häufig die Ressourcen vom Gameplay weg. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade eine Riesenfirma ist, die sich das halt leisten kann, da extra Abteilungen zu haben, die nichts anderes machen, hast du fast immer den Fall, dass das halt Ressourcen zieht. Ne? So eine Cutscene ist halt teuer, ist halt zu machen. Für Leute, die sich gerne damit beschäftigen, dass es halt schöne Bilder gibt, dass alles toll aussieht, sind Cutscenes natürlich toll. Du hast die volle Kontrolle. Es gibt nicht den Spieler, der da rumläuft und Sachen nicht macht. Du kannst das zeigen, was du zeigen willst. Das ist, ich glaube, deswegen gibt es auch eine Tendenz dazu, warum häufig Cutscenes auch einfach gemacht werden, aus sich raus so, weil du viele Leute hast, die halt Bock haben, sowas zu machen, ja. Und Spielinteraktivität ist halt super messy, ja. Das ist halt ein Durcheinander. Da rennt halt jemand rum, der macht dir das kaputt und dann macht er nicht das, was du willst. Und dann, aber eine Cutscene, total toll, da kannst du die Kamera festlegen, da kannst du die Farben festlegen, da kannst du den Verlauf festlegen, du hast Kontrolle über alles, das ist ganz toll.
Und deswegen sind sie auch super gefährlich für die Entwicklung, denn wann mache ich denn die Cutscenes? Also du hast es ja angesprochen bei die Siedler, wo ihr das Problem hattet, die sollen möglichst nichts miteinander zu tun haben, damit man die nicht austauschen muss. Mache ich die Cutscenes am Anfang, dann ändert sich das Gameplay und dann habe ich plötzlich eine Cutscene, die ich nicht mehr benutzen kann, wo ganz viele Ressourcen reingeflossen sind.
Ja, du hast ja auch, es geht ja schon los, dass du die Assets brauchst oder wenn du es dann in der Welt machen willst, dann brauchst du, musst ja die Levels gebaut haben und das muss ja auch hübsch aussehen. Du kannst ja nicht sagen, das ist jetzt so Blockout. Also ne, alles, was jetzt immer dieses Vorgerendert, also das ist natürlich das Thema, das ist das Vorgerendert oder ist das Echtzeit? Aber ja, am Ende ist es halt, genau, es kommt halt relativ spät, dass man diese Sachen macht. Sie sind sehr eingefroren. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, warum es den Hang dazu gibt, weil es schon Leute gibt, die sagen, oh, da habe ich einfach Bock drauf. Ich will auch mal, dass das Spiel sieht so schön aus dem und dem Winkel, aber das ist halt nicht unsere Kamera. Das wollen wir jetzt aber mal so zeigen. Ne, man hat ja diese ganze Artwork, diese ganzen Sachen gemacht. Das wäre ja schön, wenn man die mal so in ihrer gesamten Glorie sieht.
Und es ist halt auch viel besser, wenn du irgendwie einen Trailer machen möchtest, wenn du Sachen zeigen willst. Da hast du ja sozusagen Marketing for free, wenn du coole Cutscenes.
Genau, also das ist auch tatsächlich ein Riesenpunkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Ne? Also das ist halt, das ist halt super für Marketing. Also das ist ja das, was du dann im Marketing wirklich verwenden kannst, sind diese wunderschönen Szenen. Und häufig werden die ja auch mit dem Gedanken so ein bisschen gemacht. Und wenn es dann die Exposition vom Spiel ist, ist es ja ein Win-Win. Also ne, wenn das dann sozusagen den Kontext des Spiels setzt, dann setzt den ja nicht nur fürs Spiel den Kontext, sondern halt auch für die Vermarktung. Und das kann ich schon verstehen, warum so ein Hang dazu ist zu sagen, ja, wir brauchen aber jetzt hier Cutscenes. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der ist ein bisschen kontrovers vielleicht, ist ein bisschen ein Hot Take. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht zu viele böse Anschriften. Aber ich finde schon, man erkennt bei manchen Spielen und bei manchen Firmen und Designern, dass sie vielleicht lieber Filmemacher geworden wären.
Ich finde immer, wenn man ein Medium wechselt, dann muss man halt auch die Konsequenzen sehen und sagen und das neue Medium ernst nehmen. Wenn man Filme machen will, muss man Filme machen, aber man kann durchaus filmische Elemente nutzen, um gute Spiele zu machen.
Genau, aber dann ist das Niveau, auf dem das halt passieren muss, auch entsprechend. Also dann wird man damit natürlich auch verglichen. Ja, ich spiele auch gerne einen interaktiven Film sozusagen, aber dann muss der halt auch mithalten mit dem, was man so von Filmen erwartet. Und ich finde, es gibt zu viele Beispiele, wo das so versucht wird, aber aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln oder vielleicht auch von fehlenden Leuten, die das halt richtig können, hast du dann halt diese super uncanny B-Movie schlechten, zusammengezimmerten Dinger dazwischen und dann finde ich, schadet so eine Cutscene sogar den Gesamteindruck.
Ja, das ist ganz witzig, weil du ja erstmal jetzt eingeleitet hast mit, ja, die Cutscenes macht man, weil die toller aussehen können als das Gameplay. Heutzutage ist es oft genau andersrum, weil es halt einfach super schwierig ist, gut zu animieren und also gerade wenn du menschliche Charaktere hast, dass das irgendwie glaubwürdig ist und so weiter. Und dann, da sehe ich aber auch ganz klar, dann lohnt sich's oft, das lieber nicht zu machen und dann in-game zu bleiben und es anders zu erzählen.
Genau, also das ist halt genau das. Heutzutage sind wir da angekommen, wo dann auch die Erwartungshaltung auf einmal falsch werden könnten. Ja, also entweder ist die Cutscene halt nicht so toll wie das Spiel oder umgedreht, die Cutscene ist so viel geiler als das, was das Spiel nachher macht. Das heißt, dieses lineare Medium generiert ja eine gewisse Erwartungshaltung. Und jetzt ist die Frage, kann das Spiel die halt erfüllen und ist das homogen und passt das zueinander oder geht das halt ganz weit auseinander?
Hast du noch was oder gehen wir ins Fazit über?
Ich habe eine Sache, die weiß ich jetzt nicht, ob ich die als Fazit nenne oder ob ich die jetzt auch als Konsequenz nenne. Es ist irgendwie so ein bisschen, es ist nur eine Sache, die mir bewusst geworden ist. Und zwar konsumieren wir Medien ja heute anders als noch vor 10 Jahren. Also wenn ich sage hier Warcraft 3, da habe ich die Cutscene geguckt und die waren total geil und dann habe ich da gesessen. So empfinde ich das heutzutage ja nicht mehr. Ich finde, ein Problem heutzutage ist, so wie die Hände frei sind, greifen die Leute zu ihrem Second Screen, zu ihrem Handy, zu ihrem iPad, zu sonst irgendwas und konsumieren nebenbei halt Social Media oder irgendwas anderes. Also wir sind es einfach gar nicht mehr gewohnt, einfach auszuhalten, da zu sitzen. Und das merke ich ja selber, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie einer jüngeren Generation vorwerfe oder so. Ich merke das selber auch, dass man wegdriftet sehr, sehr schnell, weil es so viel Einflüsse gibt, weil wir so viel parallel machen können, dass die Gefahr halt super groß ist, wenn ich halt so eine Cutscene habe, die sehr lange läuft, dass dann jemand gar nicht mehr bewusst das mitnimmt. Auf jeden Fall ist das was ich, wenn man bei Twitch manchmal Sachen guckt, wenn ich da so durchbrowse und Leute Spiele spielen sehe, ich habe jetzt auch gerade im Rahmen der Recherche hierfür oder auch für die letzten Themen halt häufig mal geguckt, so wie wird das bei Twitch gespielt, wie empfindet das jemand, was sind so, wie reagieren die Leute da drauf, wenn sie diese Szene sehen und es ist schon erstaunlich, wie oft, das ist ein Spiegel, ja, also wie gesagt, mir geht das auch so, ich will das wirklich nicht jetzt so verstanden wissen, dass ich das als Vorwurf mache. Wie die Leute dann wegklicken oder wegdriften oder dann mit dem Chat reden oder einfach nicht mehr drin sind so in dem Thema. Mhm. Ich finde, das ist ein großes Problem von gerade so längeren Cutscenes.
Ja, das stimmt. Also vielleicht, wenn das Gameplay direkt vor der Cutscene sehr aufregend war, wo du dann froh bist, mal so kurz durchschnaufen zu können, ist das nicht so schlimm. Aber ja, gerade wenn es lang wird mit einer Cutscene, ja, dass du da die Konzentration hältst, ist auch schwer geworden heutzutage. Ja, Fazit. Also ich habe es zwischendurch schon mal gesagt, ich würde sagen, wenn man Cutscenes implementiert, sollte man sich immer fragen, gibt es andere Wege, als hier eine Cutscene zu zeigen? Und wenn es die gibt, ist es wahrscheinlich sinnvoller, andere Wege zu beschreiten, als eine Cutscene zu machen. Und da gibt es aber mehrere Möglichkeiten. Man kann es im Gameplay darstellen, man kann die Cutscene interaktiv gestalten. Da hatte ich ja jetzt auch gesagt, wenn ich sie interaktiv gestalte, dann muss es aber auch passen. Muss es von den Mechaniken passen? Muss ich darauf aufpassen, dass es nicht so eine komische Quicktime-Sache wird, wo ich dann in so einer Höllenschleife hängen bleibe als Spieler, wo ich was immer und immer wieder machen muss und die ganze Emotion verpufft? Und ich sollte halt auch schauen, was ich da erzähle, dass das was ist, was einen guten Endpunkt hat, entweder ein Scheitern oder ein Hügel überwinden. Dann kann man sich überlegen, ob man Cutscenes interaktiv macht. Und ich glaube, es ist, wenn sich's anbietet, immer gut, wenn man einfach im Spiel bleibt und Sachen im Spiel erzählt und die Mechaniken des Spiels dafür nutzt, auch zu erzählen. Also manchmal fehlt, glaube ich, auch einfach der Mut, Dinge zu erzählen, während die Spielerinnen weiter interaktiv was tun dürfen.
Für mich ist es auch so, ich finde, die Mündigkeit des Spielers wird schnell durch Cutscenes entzogen, weil ich möchte, dass der jetzt das bestimmte Sache sehe. Aber wenn ich das halt einfach so passieren lasse und darauf vertraue, dass der Spieler schon das mitbekommt, finde ich das halt tausendmal besser, dann fühle ich mich ernster genommen als Spieler. Und ich finde auch, wie du schon sagtest, für mich ist auch die Konsequenz, Cutscenes als Kontext finde ich immer noch gut. Also wenn ich quasi den Spieler in einen bestimmten Mindset bekommen möchte, ihm einpflanzen möchte, was das für eine Welt ist, was da passiert und so weiter, dann finde ich es gut. Ich finde es nicht gut, wenn es jetzt was ist, was ich auch tatsächlich in, und ich finde, heutzutage sind die Möglichkeiten halt anders. Und für mich sind Cutscenes ein bisschen aus der Zeit gefallen, jedenfalls die meisten, weil vieles kann ich halt im Spiel mittlerweile erzählen, durch Environmental Storytelling, durch kleine Snippets, durch einfach indem ich es eine lebendigere Welt mache. Und Interaktion finde ich eh besser. Ich bin nicht so ein Cutscene-Freund insgesamt. Das wurde mir jetzt nochmal klar hier. Und ich denke, dass was früher in Cutscenes gezeigt wurde, ist heutzutage Gameplay. Also man hat ja früher diese Bombast und dann gibt es diese Riesenexplosion und so. Und das gab es halt im Spiel nicht, aber das gab es in der Cutscene. Das gibt es halt heutzutage alles im Spiel. Und das ist, glaube ich, so, dass man bewusster damit umgehen muss. Was will ich denn jetzt eigentlich hiermit erreichen? Ist die Cutscene etwas, was ich jetzt hier bewusst brauche? Ist das was ich so aus der Vergangenheit gefühlt noch benutzen muss? Oder ist das was ich jetzt hier sehr bewusst auswähle? Und wenn dann, wie du schon sagtest, ist für mich auch so, es bleibt einfach so der letzte, wenn nichts anderes mehr richtig gut funktioniert oder es zu teuer wird. Oder ich halt ein Spiel mache, was, ich meine, wir reden jetzt, wir haben jetzt viel von Spielen gesprochen, die halt groß und bombastisch und AAA sind. Ich glaube halt, dass es schon auch völlig legitim noch ist in einem kleineren Spiel. Ich habe ein Pixel-Art-Spiel, ich habe irgendwas, was halt kleiner ist, ich habe das Budget nicht, da halt mit Cutscenes zu arbeiten, um diesen Kontext zu geben, den das Spiel selber nicht geben kann. Das finde ich alles super.
Und du hast doch gesagt ganz am Anfang, dass dir die Stray-Cutscenes, dass es eine von diesen Ausnahme-Cutscenes sind, wo du das gut findest und die nicht interaktiv haben willst. Warum denn?
Ja, also genau, eins der Fazits war, nachdem ich das alles so durchgegangen bin und dann gedacht habe, okay, was heißt denn jetzt für diese Szene, die du am Anfang beschrieben hast, für mich, ist mir aufgekommen, ja, warte mal, ich will doch eigentlich, dass der Spieler das Gefühl dieses Kontrollverlustes hat. Ja, er fällt da halt runter, er hat halt keine Kontrolle darüber, er kann das halt eh nicht schaffen. Ich will dem Spieler, ich will auch die Kamera, du hast ja am Anfang gesagt, die Kamera ist so von oben und dann kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das quasi als interaktive Cutscene ist, weil mein Gefühl wäre, dann müsste die Kamera müsste ja auch in des Spielers Händen sein, ich müsste dann die volle Freiheit haben und dann ist es für mich aber nicht mehr wirklich, dann hat das, glaube ich, nicht denselben Impact emotional, wie es jetzt hat.
Ja, null. Die Kamera würde ich dir wegnehmen. Also ich würde eben diese Situation anfangen, ich würde den Sprung noch normal relativ dich selber machen lassen und dann beim Springen kann durchaus so eine Art, ja, das Rohr darf dann in der Cutscene mehr oder weniger abknicken, dann falle ich auch in der Cutscene runter auf diese Schräge und dann würde ich die Kamera so lassen, wie sie in der Cutscene ist, aber dir halt die Interaktion zurückgeben, dass du handeln kannst. Man kann es ja sogar so machen, dass du nicht mehr interagieren musst, aber kannst, wenn du es tust, dass es einen Impact hat. Ich will ja eigentlich, dass du aus dem Bauch raus handelst in der Situation. Und wie geil wäre es, wenn diese Cutscene abläuft und ich merke, oh, ich kann ja kratzen, oh, hier passiert was, ich schaff's. Ah, doch nicht. Bumm. Und ja, das hätte ich halt cool gefunden.
Okay. Und du glaubst, das hätte einen größeren emotionalen Impact gehabt, als so, wie es jetzt ist?
Ich glaube, es gibt überhaupt keinen guten Grund, das in eine Cutscene auszulagern. Also durch die Cutscene fühle ich mich sehr distanziert. Ich habe gerade so ein bisschen Kontakt zu meiner Familie geknüpft und jetzt werde ich rausgeworfen. Ich glaube, das ist es, was ich am schlimmsten an dieser Szene fand, dass, ja, dass meine Verbindung zu meiner Figur da abgeschnitten wird an der Stelle.
Ah, okay. Also das heißt, es geht dir eigentlich darum, dass du quasi dadurch, dass du es selber nicht machst, hast du selber weniger Bezug dazu, dass das passiert, sondern das wird dir auf...
Genau.
Es bist nicht du, es ist nicht durch dich passiert, sondern es wird dir zwangsauferlegt. Aber es würde dir natürlich auch zwangsauferlegt, wenn du es eh nie schaffen kannst. Ne?
Ja, aber der Witz ist halt, dass ich in diesem Spiel ja genau das mache, was in der Cutscene gezeigt wird. Weißt du, wenn ich plötzlich was anderes tue, wenn meine Katze ein Salto macht oder irgendwie verrückte Dinge ihr Fell leckt, was ich die ganze Zeit nie gemacht habe, dann verstehe ich es ja, dass mir das weggenommen wird. Aber im Grunde tue ich nichts anderes, als ich sonst auch getan hätte in der Situation. Warum darf ich es dann nicht spielen? Also das verstehe ich nicht. Und außerdem diese Entscheidung zu treffen, dass ich aufgebe, finde ich halt schon auch einfach stark.
Ja, okay, weil du denkst, dann hast du, also ich glaube, da geht es ja nur darum, um den emotionalen Bezug. Ist der emotionale Bezug durch eine Interaktivität stärker oder schwächer oder ein anderer? Ja, also es kann ja auch einfach sein, dass das eine andere Emotionalität hat, wenn du es selber machst, als wenn es dir passiert.
Und ich habe ja sogar das Mittel des Miauens gerade beigebracht bekommen. Also wie cool ist es denn, wenn ich da hänge und dann einfach vielleicht mich gar nicht festhalte, sondern miaue und sage, oh, hilft mir. Also das finde ich einfach stärker. Das, wenn ich selber tue.
Ich glaube, bei diesen kleinen Nuancen sieht man dann sehr schnell, wie viel Unterschied so eine Kleinigkeit im Kopf des Spielers machen kann. Okay, das verstehe ich. Da ich das selber jetzt, also ich habe die Szene gespielt, da ich das Spiel jetzt nicht weitergespielt habe, kann ich das so schlecht beurteilen. Deswegen nehme ich das mal so hin. Das Einzige, was ich mich frage, da kann man natürlich nicht reingucken. Also auch wenn wir immer sagen, wir machen schon seit Jahren Spiele, trotzdem kann man ja in die Teams nicht reingucken. Es gibt ja vielleicht Gründe dafür, warum sie das so haben. Vielleicht hatten sie sogar mal eine interaktive Cutscene und das dann rausgenommen, weil das nicht funktioniert hat. Oder vielleicht war es technisch tatsächlich an der Stelle zu aufwendig. Also ne, ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass es sehr schwierig ist, von außen zu beurteilen, wenn man da nicht selber bei ist, warum bestimmte Entscheidungen in bestimmten Spielen getroffen wurden.
Genau, also ich glaube, diese Gründe kann es immer geben. Es kann aber auch so sein, dass sie gesagt haben, ach, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, dass man das anders erzählen könnte als eine Cutscene. Weil wir haben den Anfang gleich aufgeschrieben, wie der sein soll. Und dann stand da Cutscene, jetzt passiert das und das und das. Weil das ist ja das auslösende Ereignis, das ist total wichtig. Natürlich habe ich das als Cutscene geschrieben. Das kann auch sein. Man kann da nie reingucken. Unsere Kritik geht auch nicht danach, um zu sagen, ah, was hat denn dieses dumme Team gemacht? Sondern einfach von außen gucken, wie... Worüber sollte ich, wenn ich das nächste Spiel inszeniere, nachdenken?
Ja, das heißt, wenn unser Podcast mal richtig erfolgreich ist und wir noch mehr Zeit haben hierfür, dann holen wir uns die Leute, dann schreiben wir die Leute an, sagen, hier, wir müssen mal darüber reden, dann machen wir noch ein zweites Interviewformat, wo wir den Leuten auf den Zahn fühlen. Weil ich fände es tatsächlich in so einem Fall mal spannend zu wissen, was sind denn die Gedanken da wirklich gewesen, weil wir da jetzt nur Reverse Engineering-mäßig hinten dran gucken.
Ja, und ich glaube, es gibt fast immer einen guten Grund, warum es dann so geworden ist, wie es geworden ist. Gut, dann haben wir hoffentlich wieder Futter zum Nachdenken gegeben. Wir freuen uns auf Kommentare per E-Mail zum Beispiel. Unsere Webseite ist thegamemechanics.de und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder mit Folge 4. Andreas?
Das würde mich freuen. Ich bin schon gespannt, was wir haben einige Themen zur Auswahl. Wir müssen jetzt mal hier nach in Ruhe diskutieren, was wir nehmen und dann hoffen wir, braucht es nicht allzu lange, bis wir die nächste Folge bringen können.
Bis dann.
Bis dann, ciao.